Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Tja, da sind wir wieder.
So ganz bedacht. Ja.
Ich hoffe, nee, wir haben mehr Zuschauer, als Tim Cook im Saal hatte. Oder Zuhörer.
Zuhörer. Ja, die haben ja sehr schön gezeigt, der Saal war ja komplett leer, wobei es war ja nicht anders zu erwarten, beziehungsweise es war ja auch entsprechend angekündigt.
Na, klar war das angekündigt, aber mit dieser Perspektive hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so in Anführungsstrichen so dramatisch wirkt und rüberkommt. Also für mich kam es sehr dramatisch rüber und das hat auch sehr symbolisch gezeigt, in was für einer besonderen Situation wir jetzt uns gerade befinden. Und das war eine sehr schöne Bildsprache, finde ich. Also da musste man über dieses Thema keine großen Worte verlieren. Man hat es sofort gesehen, es ist irgendwie komplett anders.
Und vor allem hat Apple auch wieder da gezeigt, dass sie da auch keine Extrawurst machen. Da nicht irgendwie im Abstand 5 Journalisten dahinsetzen, die sich hätten live angucken können, wobei es war ja im Prinzip alles vorproduziert. Von daher, live wäre eh schwierig gewesen. Aber
Ja, gut, das war, denke ich, auch ein sehr wichtiges Zeichen, dass da jetzt keine Sonderwürste gebraten werden, in Anführungsstrichen. Ja. Und ja, dann hat er auch noch ein paar Worte über das andere große Problem verloren, fand ich auch gut. Und ich fand auch gut, dass er das thematisiert hat und auch angesprochen hat. Ich finde, das sollten auch viel mehr andere große Tech-Firmen tun, in dieser Klarheit und Deutlichkeit, wie das Apple getan hat, sich nochmal gegen Rassismus zu positionieren. War ein schönes, klares Statement, fand ich sehr gut. Also auch beispielhaft und auch sehr vorbildlich. Fand ich gut umgesetzt und auch gut gemacht. Er hat auch den passenden Ton gefunden. Er hat mir überhaupt recht gut gefallen, wie er das zur Sprache gebracht hat, fand ich sehr gut. Ja, gut. Und dann ging es fließend über und es ging auch sehr zügig alles. Also sie hatten ein sehr großes Tempo drauf bei der WWDC. Ne?
Ja, vor allem, apropos fließend über, also ich fand, von der Produktion her war es sehr gelungen. Also es war eine sehr gute Präsentation, die sie gemacht haben mit der diesjährigen WWDC. Da hast du aber auch gesehen, dass oder was du machen kannst bei so einer Online-Veranstaltung, wenn du das entsprechend halt vorbereiten kannst und da quasi auch einen ohne den Live-Faktor, ja, und alles, was halt schief gehen kann während einer Live-Präsentation, auch wie das Publikum reagiert, etc., ja, was schief gehen kann, alles, wenn du das alles einfach vorher schön choreografiert und keine Ahnung, wie viele Takes dann einfach durchziehen kannst, ja.
Das ist natürlich dann auch perfekt. Letztendlich, was dabei rauskommt,
also kam sehr perfekt
bearbeiten, über, schneiden und du kannst natürlich auch mehrere Takes aufnehmen, so oft wie du willst. Bei Mr. Air Force One hatte ich den Eindruck, dass das alles One-Takes waren. Also das kam hier
so rüber. Ja, es sind ja im Prinzip alles mittlerweile gestandene Profis. Ja, du hast ja auch, oder für mich waren jetzt diesmal auch wieder ein paar neue Gesichter dabei. Aber das ist ja auch das Schöne bei Apple, ja, die können da aus dem großen Pool ja auch schön sich die Leute rausziehen, wie sie gerne hätten, beziehungsweise wer halt in welcher Funktion halt was dazu sagen kann. Und die rehearsen ja sowieso, das liest du ja oft auch gerade vor der WWDC, wie oft sie so eine Präsentation üben, ja, damit das wirklich vom Ablauf her alles haargenau passt, ja, dass das Pacing stimmt etc. Und warum sollte es dann da alle für die Online-Veranstaltung jetzt anders sein, ne?
Ja, klar. Aber trotz alledem merkte man, ich habe das so wahrgenommen, dass das Greg Federighi am besten war. Also er hat die beste Performance abgeliefert. Also das war von allen, die dort ihre Auftritte hatten und ihre Sachen präsentiert haben, war Greg Federighi am besten. Also so habe ich es jedenfalls empfunden. Ja, also sehr souverän und sehr, sehr selbstsicher etc.
Doch. Wenn man mal so an seinen ersten Auftrag zurückdenkt, ja, wo er zurückblickt und dann, wie er sich jetzt die letzten paar Mal auf der Bühne gegeben hat. Also der hat eine gute Entwicklung gemacht, ja. Naturtalent im Prinzip.
Ja,
der geht in der Rolle ziemlich auf, ja.
Sehr gut weiterentwickelt, auf jeden Fall. Und selbst der allererste Auftritt war gar nicht so schlecht. Also
nein, war er auch nicht, aber da hast du schon gesehen hier die Nervosität und die gewisse Unerfahrenheit, die er dann einfach hatte und mittlerweile.
Mhm. Ja, klar.
Ganz easy peasy, so aus dem Handgelenk.
Ja, so ist das. Gut. Und dann lass uns mal zum ersten Teil der Keynote gehen. Das war iOS 14 und nicht wie viele gemutmaßt haben. Ich gebe zu, dieser Theorie habe ich mich auch angeschlossen. Dass das iPhone OS 14 heißen soll, würde, etc. Wäre für mich eigentlich auch eine logische Konsequenz gewesen, das jetzt wieder umzubenennen, nachdem ja iPadOS umbenannt worden ist oder es wurde auseinandergesplittet. Wäre es eigentlich auch logisch gewesen, das iPhone OS 14 zu nennen. Aber okay, ist es leider nicht geworden. Wer weiß, vielleicht nächstes Jahr. Mal gucken.
Obwohl, vielleicht im nächsten Blog, wenn es um macOS geht. Weil ich habe da eine ganz eigene Theorie noch dazu. Ich denke nicht, dass wir, es wird zwar immer dementiert, aber gerade mit dem, was wir auch in der Keynote gesehen hatten, wo wir im zweiten Teil dann drüber sprechen werden, mit Sicherheit gehe ich davon aus, dass iOS und macOS, sagen wir mal so, in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich eins sind. Aber da können wir gerne im nächsten Teil ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber wie gesagt, ich sehe, gerade wenn die Hardware immer leistungsfähiger wird und da gab es ja auch eine Ankündigung zur fortgeschrittenen Keynote noch in dem Bezug. Ich, wie gesagt, sehe da eigentlich mehr so ein Zusammenschmelzen von iOS, iPadOS und macOS, dass du nachher wirklich auch nur noch eine OS hast.
Und ja, ich meine, sie haben ganz, ganz große Bausteine, Fundamente gelegt, um dieses zu tun. Das ist ganz klar.
Und von daher, auch wenn es jetzt momentan noch dementiert wird, kann ich mir gut vorstellen, dass das doch dazu kommen wird. Aber wie gesagt, da sprechen wir vielleicht im nächsten Teil ein bisschen ausführlicher drüber.
Aber dieser Theorie schließe ich mich im Prinzip an. Das wird jetzt Stück für Stück vorangehen. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das der Fall sein wird. Aber man sieht ja jetzt schon sehr viele Schritte, die dorthin gehen. Und ganz viele Schritte wurden ja bereits eingeleitet. Gut, aber lass uns jetzt trotzdem anfangen,
über iOS 14
zu reden. Genau. Ja, es ging damit los im Endeffekt, dass wir einen neuen Homescreen sehen werden oder neues Homescreen-Design. Und sie haben den Kunstgriff geschaffen, im Endeffekt alles zu verändern, aber trotzdem die Grundcharakteristik so zu lassen, wie wir sie schon seit Jahren kennen. Also wenn man den Homescreen grundsätzlich jetzt nicht modifiziert oder die Möglichkeiten wahrnimmt, die uns jetzt Apple bietet, dann kann man das Ding weiterhin so lassen, wie wir es schon seit Jahren kennen. Ja. Also das ist auch nicht so einfach, das so umzusetzen. Dass sich auch Leute, die schon jahrelang sich dort zurechtfinden, auch weiterhin zurechtfinden werden. Aber dass man das Ding so anpassen kann, dass man jetzt doch schon was ganz anderes hat letztendlich. Und es ging im Endeffekt los mit der Funktion App Library oder wie es, glaube ich, in Deutsch heißen wird, App Mediathek. Ich glaube, das wird der deutsche Begriff werden. Das ist letztendlich eine Zusammenfassung von verschiedenen Apps in Kategorien. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel sieht, ich habe jetzt Telegram, Signal, Threema und WhatsApp, dann sagt er, okay, das sind Messenger und packt es automatisch in einen Ordner und fügt das dann auf der letzten Seite der Homescreens in einer Zusammenfassung zusammen. Ja, Zusammenfassungen sind immer zusammengefasst, toll, aber packt das dann in einen Ordner und oder zum Beispiel gibt es eine andere Kategorie, die letzten hinzugefügten Apps und packt diese dann in einen Ordner. Also er erstellt automatische Kategorien. Das ist, denke ich, für alle diejenigen interessant, die extrem viele Apps auf ihrem Smartphone haben und so ein bisschen zur Messi-Haftigkeit neigen. das denke ich, ist ein interessantes Feature. Muss man denn wirklich live sehen, wie man damit zurechtkommt? Ne?
Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Also wenn ich alleine dran denke, wie viele Programme ich auf meinem Telefon habe für die Bildbearbeitung. Oder aber wenn du auch mal an Spiele denkst, ja, die du bis jetzt immer selbst organisiert hast oder in Ordner abgelegt hast oder vielleicht je nachdem, ja, manche schmeißen ja auch alles auf den Desktop, ja, auf dem Mac oder auf ihrem PC, die dann einfach alles, wie sie es runterladen, in den einzelnen Bildschirmen lassen, dann hast du da zumindest mal eine Funktion, die es automatisch halt sortiert. Und das ist eine sehr gelungene Sache. Gerade auch, du kannst halt auch dann einfach dir alphabetisch anzeigen lassen. Ist auch nochmal eine Funktion. Genau, mhm. In alphabetischer Reihenfolge ist auch nochmal ganz nett. Wenn du weißt, hier, ich suche WhatsApp zum Beispiel, unter W, ja, werde ich es auf jeden Fall finden. Muss dann nicht gucken, in welchem Ordner habe ich es abgelegt oder wo hat es dann unter Messengers oder wie auch immer dann einsortiert. Das ist auch nochmal eine nette Funktion. Und wie gesagt, gerade wenn du aus irgendeiner Kategorie halt mehrere Sachen, und da bietet sich halt, wie gesagt, Bildbearbeitung für mich definitiv an, haut er das alles schon mal in einen Ordner. Es ist halt immer die Frage, wenn ich ein Mailprogramm habe, ja, ein Spiel, eine Bildbearbeitung, ja, und so weiter, immer nur eins aus jeder Kategorie und dann da hinten dann immer nur ein Ding in so einem, macht nicht unbedingt viel Sinn, aber ja, man muss es ja auch nicht unbedingt nutzen. Ja.
Das muss man nicht, und ich denke, das ist eindeutig für die Leute interessant, die wirklich sehr viel auf ihrem Smartphone haben.
Genau, ja.
Des Weiteren ist es jetzt möglich, Apps zu starten, ohne dass man in den Ordner reingeht, obwohl sich die Apps im Ordner befinden. Das ist jetzt soweit in der aktuellen Version auch nicht möglich. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser Ansicht, das sind ja, glaube ich, mal 4 Icons, die man sieht, und ich sehe da WhatsApp, dann kann ich das direkt dort raus starten. Ist auch eine Neuerung, und die Ordneransicht wurde jetzt, oder diese Miniaturansicht wurde jetzt auch etwas überarbeitet. Sieht jetzt etwas schicker aus, nach meiner Meinung, als die bisherige Ordneransicht. Muss man dann sehen, wie es dann wirklich real aussieht. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, komplette Homescreens auszublenden. Und das finde ich jetzt auch sehr charmant, weil wenn man eine gewisse Ordnung haben möchte und es ein bisschen minimalistisch haben möchte, obwohl man dennoch mehrere Apps auf dem Smartphone hat, ist das eine schicke Sache, dass man jetzt komplette Homescreens ausblenden kann und sie bei Bedarf oder bei irgendwie, wenn man jetzt merkt, die brauche ich jetzt wieder, kann man sie ganz leicht wieder einblenden. Kennen wir ja auch von Android schon länger diese Möglichkeit.
Du müsstest es noch nicht mal einblenden, wenn du zum Beispiel oder wie ich hier geschäftlich noch viel oder was heißt viel, aber regelmäßig geflogen bin, hatte ich auch immer meine einzelnen Flug-Apps drauf. Beziehungsweise von den einzelnen Fluggesellschaften, um da halt auch die ganzen Online-Funktionen zu nutzen, ja, Bordkarte, Wallet etc. Die habe ich ja nicht so oft genutzt. Mhm. Die kannst du dann auf eine Seite machen, blendest die Seite aus, hast aber trotzdem zum Beispiel über den App-Drawer oder die Liste noch die Möglichkeit, auf die Programme zuzugreifen, wenn es sein muss. Ja, du musst dann, wie gesagt, nicht nochmal einblenden, die Seite. Also das ist auch keine schlechte Idee für Apps, die du nur alle Schaltjahr oder so mal brauchst. Du willst es aber nicht immer löschen und wieder neu installieren, sondern lässt es einfach drauf, blendest es aus und wie gesagt, hast dann trotzdem noch Zugriff drauf, relativ einfach. Hm. Ist auch eine nette Funktion, ja.
Ja, auf jeden Fall. Gut. Tja, und dann kam auch eine Funktion, wo sie sich bei Android inspiriert haben, und die Widget-Funktion. Das ist auch eine Funktion, die ja schon in den letzten Monaten extrem gehypt worden ist oder extrem in der Gerüchteküche war. Ich hatte letztens auch ein Video von so einem Homescreen, von so ein paar Widgets, also da hat jemand Widgets in Action gezeigt, und da habe ich auch extrem viele Rückmeldungen bekommen von Twitter, von Leuten, die mir gar nicht folgen, und da hat auch irgend so ein Entwickler geschrieben, nee, das sehen wir jetzt noch nicht in iOS 14, das wird erst viel, viel später kommen. Tja, der hat sich wahrscheinlich auch geirrt, der gute Mann. Wir sehen in iOS 14 Widgets, und Apple interpretiert das natürlich auf ihre ganz eigene Art und Weise. Man hat viel mehr Funktionen, glaube ich zumindest, gefährliches Halbwissen, als die bei Android sind. Also auch gerade diese Smart Smart Stack Funktion oder Smart Stapel, wie sie wahrscheinlich in Deutsch heißen werden. Das heißt, man kann ein Widget über die ganze obere Bildschirmseite einbauen und kann dann auch durch die Widgets durchscrollen. Das heißt, man kann sich mehrere Widgets in ein Widget-Präsentationsfenster legen, sage ich jetzt mal, und dann durchblättern. Oder man kann es auch so definieren, dass je nach Tageszeit die Widgets individuell dort angezeigt werden. Also, dass jetzt zum Beispiel morgens eine To-Do-Liste erscheint oder ein Kalender erscheint, mittags vielleicht ein Workout, also die irgendwas mit gekoppelt mit meinen Workouts, die ich machen will, oder alles das, was wichtig ist, aus der Health-App heraus etc. Und abends vielleicht nochmal irgendwie eine Meditations-Widget oder das Wetter oder was weiß ich, was es da alles gibt. Da kann man das auch nach Tageszeit definieren, wie man das halt benötigt. Oder man kann es halt manuell durchblättern. Ja, und die Widgets sind halt auch nicht minimal, sondern auch maximal anpassbar, was die Größe angeht, und frei positionierbar auf den jeweiligen Homescreens.
Du kannst es nicht mittig machen. Also, dass du in der Mitte hast, links und rechts nochmal Icons, geht nicht. Du kannst nur links oder rechts. Ja. Weil mich stört das jetzt nicht, aber es wurde halt auch schon angemeckert. Ja. Und was du auch machen kannst, diese Smart Stacks kannst du dir auch selbst machen. Du kannst Widgets, die es gibt, selbst als einen Stack definieren, den du dann auch hier frei auf deinem Bildschirm ablegen kannst und dann da halt die Widgets drin hast, die dich interessieren. Das ist eigentlich auch eine sehr nette Funktion. Oder wie gesagt, dieser Smart Stack, der halt automatisch, ja, je nach Abnutzung dann da die Widgets reinzieht und dann hoffentlich zur richtigen Zeit dir die richtige Info dann anzeigt. Muss man mal gucken, wie das funktioniert. Ja, kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie viel Zeit gibst du ihm, damit er sich an deinen Tagesablauf gewöhnen kann. Beziehungsweise in der Regel hast du kein ganz neues iPhone, wie wir ja auch. Wir upgraden ja, dann hast du ja aus der Historie wahrscheinlich auch schon ein paar Informationen. Der weiß ja wahrscheinlich, dass du hier um die Uhrzeit dann im Fitnessstudio bist und auf deinem Rad dein Spinning machst. Und dann wird er wahrscheinlich dann danach oder so dann mal kurz die Workout-Daten ins Widget hauen. Eine ganz nette Funktion. Viele sagen ja auch abgekupfert oder sich endlich bedient bei Android, was ja auch nicht unbedingt verkehrt ist. Aber die Apple-Umsetzung ist, denke ich mal, halt nochmal das, ja, was sie da anders beziehungsweise vielleicht auch interessanter oder besser lösen. Aber das muss man mal abwarten, bis man es selbst mal ausprobieren kann. Aber die Demo sah auf jeden Fall schon mal gut aus.
Ja, und ich glaube, mit dieser Geschichte, dass jetzt die Widgets auf die Homescreens wandern können, werden sie jetzt auch von der breiten Masse eingesetzt, ist meine Meinung. Also, dass diese Widgets, die es ja jetzt auch gibt in 13, ich glaube, die fristen im Moment sind unterrepräsentiert. Und jetzt, wo man die auf die Homescreens setzen kann, wird der eine oder andere das auch tun, nehme ich mal an.
Ja, auf jeden Fall mehr als jetzt. Weil momentan musst du ja immer dann hier nochmal eins weiterwischen, ja, damit du dann halt die Widgets hast. Ich finde es jetzt so eigentlich auch besser, beziehungsweise sehe mich in Zukunft dann auch mehr Widgets nutzen. Vorausgesetzt, dass dann halt ein paar Apps dann auch nochmal Widgets bringen. Weil ich brauche keine Stocks oder so. Ja. Wetter, Kalender, To-Do, das sind halt eigentlich so die einzigen Stock-Widgets, glaube ich, die mich interessieren. Ansonsten muss man mal gucken, was so Third-Party dann alles kommt.
Und ja, auch diese Wetter-App, also da warte ich wirklich auf Third-Party-Anbindungen oder Third-Party-Widgets, weil die Original-Wetter-App von Apple ist ja zum jetzigen Stand nicht unbedingt brauchbar. Also die ist jetzt nicht sehr genau, sagen wir es mal vorsichtig. Da gibt es eindeutig bessere. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Aufkaufen von Dark Sky in Zukunft besser werden wird. Ich hoffe es mal, aber ob wir in Europa da so vom profitieren werden, ist jetzt auch nochmal eine ganz andere Sache. Naja. Gut. Aber ich glaube, wir sollten ein bisschen zumachen, wenn wir uns bei jeder Funktion so lange aufhalten, dann dauert es doch noch ein bisschen länger. Dann geht es weiter mit der Bild-in-Bild-Funktion oder Picture-in-Picture oder PIP, wie man es auch nennen mag. Das war ja eine Funktion, die bisher nur bei iPadOS zu Hause war. Und die gibt es jetzt auch für die iPhones oder fürs iOS. Ist eine schöne Sache. Man kann halt Videos frei auf dem Bildschirm definieren und trotzdem bleibt es im Vordergrund. Oder man kann es ganz nach links, nach rechts schieben und hat man halt nur so einen Streifen. Man sieht gar nichts mehr und man hat quasi nur noch die Akustik. Für mich wäre die wichtigste Funktion, dass das auch in der YouTube-App kommen wird. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil zurzeit sieht es so aus, dass es erstmal nicht passieren wird. Da gab es auch schon einige Berichte drüber, weil, das ist meine Theorie, man hat ja jetzt quasi auch schon diese Möglichkeit, das zu tun bei YouTube. Man kann es minimieren und dann läuft die Akustik, also der Ton weiter, aber nur, wenn du Premium-Mitglied bei YouTube bist. Das ist also ein Feature, YouTube in den Hintergrund zu schalten, was nur Premium-Mitgliedern vorbehalten ist. Und mit dieser, wenn es diese Bild-in-Bild-Funktion für alle geben würde, dann hätte man ja einen Vorteil von YouTube Premium komplett ausgehebelt.
Ist das wirklich eine Premium-Funktion?
Ja. Ja. Sobald, wenn du jetzt die YouTube-App startest und du schaltest die weg und willst irgendwas anderes machen,
dann da kann ich nicht YouTube über Play einfach über das Kontrollzentrum das wieder.
Nein. Nee? Nein, geht nicht. Nein.
Aber das geht auch mit Twitch zum Beispiel. Das geht nicht mit YouTube.
Mit YouTube geht es nicht. Und es war eigentlich der einzige Grund, warum ich mir überlegt habe, YouTube Premium zu benutzen. Aber ich habe es ja nicht gemacht. Aber das wäre für mich der Grund. Mit der Werbung kann ich ehrlich gesagt leben. Aber mit der Geschichte, dass ich das nicht in den Hintergrund schalten kann und was anderes tun kann, das geht nur bei der Premium-Version.
Mhm.
Ja, da habe ich mich schon mit beschäftigt.
Okay, das ist natürlich interessant zu wissen, ja.
Ja, aber gut, für alle anderen Dinge, die man dort Videos auf Webseiten etc., da soll das ja funktionieren. Finde ich eine schöne Funktion und es gibt ja doch auch Inhalte, die man nicht unbedingt im Vollbild sehen muss und die man dementsprechend auch im kleinen Bildschirm irgendwo auf dem Screen sehen kann.
Und ja, vor allem funktioniert ja auch mit FaceTime. Also da kannst du dann den Call klein machen und kannst dann hier nochmal Kalender, was auch immer, noch was raussuchen, wenn du was brauchst. Also das ist schon eine Funktion, wo man sich vielleicht gefragt hat, warum war sie nicht früher schon da?
Naja gut, man muss sich ja immer noch was für nächste Version freihalten. Ne? Das ist ja die Salami-Taktik von Apple, das kennen wir ja schon.
Ne? Man weiß ja auch nie, wie lange hat es in der Entwicklung gedauert oder wo wurde welches Feature nach hinten geschoben, vielleicht um halt was anderes dann vorzuziehen, beziehungsweise rechtzeitig fertig zu werden bis zum Release, ja. Und der ist ja im Prinzip immer zum neuen iPhone. Von daher so hast du ja dann gestecktes, oder das Zeitfenster ist ja quasi vorgegeben. Ja.
Und es sieht ja im Moment auch so aus, dass wir ein 6,7 Zoll iPhone 12 Pro Max sehen werden. Und je größer natürlich die Bildschirme werden, je interessanter ist natürlich auch so eine Bild-in-Bild-Funktion. Ne? In meinen Augen. Ja, klar.
Gut, ja, aber das ist eine Funktion, die ja nicht nur den großen Geräten vorbehalten ist. Also von daher
nein. Das ist richtig. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, dass es durchgehend der Fall das ist. Weil es gab ja früher Funktionen, die nur den Plusgeräten vorbehalten waren.
Ja.
Zum Beispiel diesen Landscape-Modus. Gut, und wo wir gerade bei kleineren Möglichkeiten sind oder Bild in Bild sind, geht es weiter mit Siri. Siri wird besser. Das sagen sie jedes Mal, dass es besser wird, aber ich hoffe, das wird dieses Mal auch passieren. Siri wird besser und unauffälliger. Das heißt, wenn man Siri aktiviert, sieht man jetzt nicht mehr diesen kompletten Screen, also diese komplette schwarze Fläche mit dieser Visualisierung oder dieser typischen Siri-Visualisierung. Das sieht man jetzt quasi nur noch klein im unteren Bereich und ist nicht mehr so auffällig und man hat es etwas dezenter. Siri soll schneller werden und ein bisschen mehr Funktionsumfang bekommen. Und es soll Siri Translate geben. Das ist eine Funktion, die mich relativ stark beeindruckt hat, was man da gesehen hat. Die Demo war sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Also wenn das jetzt wirklich so gut funktioniert, wie sie es dort gezeigt haben, Respekt. Ne?
Also war auf jeden Fall eine gute Demo, ja.
Ja. Ja, und dann, ob das jetzt chronologisch so stimmt, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt nochmal so eingetragen. Da ging es weiter mit iMessage. iMessage wurde auch in ein paar Detailfunktionen erweitert. Diese ganze Memoji-Geschichte, okay, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, ist sowieso eine Sache, die ich so in dieser Ausprägung und in dieser Darreichungsform selbst nicht verstehen kann. Vielleicht bin ich zu alt für diesen Scheiß, kann sein, keine Ahnung. Aber was mir sehr gut gefallen hat, dass man jetzt wichtige Konversationen, die man führt, also mit irgendeinem wichtigen Chatpartner oder Dialogpartner, dass man den jetzt oben anpinnen oder anheften kann und dass man den immer sofort präsent hat, finde ich eine schöne Funktion. Des Weiteren gibt es die Funktion, dass man direkt den Chatpartner in einer Gruppenkonversation direkt als Menschen anschreiben kann und sagen kann, hier, direkt adressieren kann und das ploppt dann auch bei demjenigen auf und bekommt er dementsprechend dann mitgeteilt, hier, da hatte ich XY angeschrieben, eine Funktion, die längst überfällig ist. Und dann gibt es noch die Funktion der Inline-Threads in Gruppen. Das heißt, wenn es da irgendwelche Diskussionen gibt, dass man die immer wieder nachverfolgen kann, wo führte die hin, dass die wie mit einem Faden verbunden ist, dass man halt auch den Faden der jeweiligen Thematik nicht verliert. Also das führt zu mehr Übersichtlichkeit und zu einer besseren Kommunikationskultur, sage ich jetzt mal. Funktionen, die mir gut gefallen haben. Mal sehen, wie es dann in der Realität ist, wie man damit umgeht und wie gut sie dann auch wirklich letztendlich sind. Tja. Mhm. Dann gibt es hier so drei Dinge, die mich persönlich am meisten gefreut haben. Deswegen habe ich sie bei uns auch rot markiert in unseren Shownotes. In unseren Sendungsvorbereitungen. Neue Anrufe können künftig auch als dezente Benachrichtigung eingeblendet werden. Das bedeutet, wenn man jetzt angerufen wird, egal ob man jetzt im Entsperrten-Modus ist oder nicht, dann ist die ganze Bildschirmfläche voll und man kann eigentlich nur noch die Möglichkeit, man hat dann nur die Möglichkeit, das Gespräch abzulehnen, etc. Und man kann dann im Endeffekt sehr schlecht oder mehr oder weniger gar nicht weiterarbeiten. Und jetzt hat man die Möglichkeit, das so einzustellen. Ich gehe davon aus, dass es eine Option sein wird. Ich glaube nicht, dass es serienmäßig so sein wird, dass jetzt von oben was reinploppt, also so wie so Notification, und dass man dann halt das Gespräch annehmen kann, ablehnen kann oder auch einfach nach oben wegwischen kann und das aus dem Bild rauswischen kann. Und wenn man denn doch sich überlegt, den Anruf anzunehmen, kann man dann links oben auf das Anrufsymbol dann weiterhin tippen, dann blendet es sich wieder ein und man kann das Gespräch doch annehmen. Finde ich persönlich sehr gut. Es gibt Situationen, da ist das Handy entsperrt und es ruft mich irgendjemand an und ich muss mich dann entscheiden, ablehnen etc. oder annehmen, aber ich möchte vielleicht noch was anderes am Smartphone machen und mit dieser Option bleibt es halt frei, noch weiterzuarbeiten und es kann halt weiter klingeln. Was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass sie diese Funktion bei iPadOS vorgestellt haben und es nicht bei iOS vorgestellt haben, obwohl in iOS es auch so funktionieren wird. Etwas verschoben, fand ich.
Ja, wobei, klar ist schön, dass es jetzt die Funktion gibt, aber mich hat es vorher auch nicht gestört.
Ja gut, da hat jeder so einen anderen Use Case, ne?
Wenn es mich nicht interessiert, der Anruf, dann habe ich ihn eh weggedrückt. Also.
Ja, aber dann bekommt derjenige ja mit, dass du ihn abgelehnt hast. Und wenn ich jetzt bei dieser kleinen
Funktion
wegwische, klingelt das ja einfach nur weiter.
Okay. Ja, okay, nee, das kannst du bei dem anderen oder bei einem normalen Anruf ja auch machen. Dann kann der weit durchklingeln, bis er auf die Box geht, ja.
Und du kannst, und der Screen hat weggeklappt oder
ja, was?
Da musst du eine Taste drücken, speziell. Ich weiß es aber nicht, gar nicht auswendig. Eine Hardware-Taste. Du kannst
das
nehmen.
Das geht.
Okay, aber sei es drum, so finde ich es angenehmer.
Ja, aber. Ja. Wen es gestört hat, der hat halt jetzt eine Alternative.
Ja, ist ja nur eine Kleinigkeit.
Genau.
Aber es sind ja manchmal die Kleinigkeiten, die einen dann glücklich machen, wo man ja schon jahrelang drauf gewartet hat bei so einem System. Und das sind ja auch so, ich denke, wir sind jetzt auch an einer Stufe angekommen bei iOS, wo es jetzt letztendlich auch nur noch um viele, viele kleine Kleinigkeiten geht, die das System abrunden. Ja, und dann geht's weiter. Wir haben jetzt freie Browserwahl. Freie Browserwahl haben wir ja mittlerweile auch, aber freie Wahl welchen Browser wir als Standardbrowser festlegen.
Das genau, heißt Browser und
Chrome,
E-Mail.
Firefox, E-Mail auch, genau. Ja. Und das wird dann halt der Standardbrowser, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo auf einen Link klicke, sage ich jetzt mal bei Twitter, dann wird jetzt nicht Safari geöffnet, sondern ich kann definieren, welcher Browser geöffnet wird. Standardmäßig natürlich Safari, das kann ich einstellen, Chrome oder was auch immer. Ich denke, dass da hat Apple eigentlich auf die aktuelle Situation oder auch schon länger darauf reagiert, dass aus manchen Bereichen sehr viel Druck ausgeübt wird und einfach nur auf die aktuelle Situation reagiert, nach meiner Meinung. Genauso ist es jetzt möglich, dass man auch Drittanbieter oder dass sich jetzt Find My für Drittanbieter öffnet. Also Find My, das ja, dürfte speziell die Firma Tile freuen. Die haben sich ja dagegen auch sehr kritisch geäußert, dass Apple da mit ihren kommenden Tracking-Chips oder Tracking-Schlüsselanhängern da wohl ein geschlossenes System aufbaut. Und das hat jetzt Apple geändert und Apple öffnet Find My für Drittanbieter. Und kann somit auch native Funktionen nutzen. Oder die Drittanbieter können native Funktionen nutzen, die vom System her oder vom Betriebssystem her zur Verfügung stehen. Finde ich sehr schön. Ja, ich hoffe, wir sehen auch irgendwann mal die AirTags von Apple.
Da ja, gute Frage. Mhm. Das ist eine gute Frage. Aber sie entwickeln ja angeblich auch noch an der AirPower weiter. Also von daher einfach mal abwarten.
Ja. Never Ending Story, da bin ich sehr gespannt. Da dürfen sich auch keinen Fehler mehr erlauben, wenn das Ding kommen sollte.
Ja, nee, aber wie gesagt, von daher AirTags, keine Ahnung. Ja, einfach abwarten. Vielleicht ist es auch einfach nur viel heiße Luft.
Ja. Wo wir da beim Thema sind, heiß. AirPower, heiß.
Ja, haha, ja. Ja. Lüfter, haha.
Ja. Gut, dann ging es weiter mit AppClip.
Ja, ne? Wo ich ja gar kein Freund von bin. Ich hab das schon bei Google und Android nicht verstanden, beziehungsweise da ist es ja auch nie so abgehoben. Jetzt kommt es bei Apple und ja.
Ja, vielleicht sollten wir uns mal kurz erklären, was ja, AppClips klar, sind letztendlich. Bei AppClips sind im Endeffekt kleine abgespeckte Apps, die ich jetzt nicht so installieren muss, wie ich die normale große App davon installiere, sondern das sind nur kleine essentielle Teile einer App, die das Wesentliche abbilden einer Funktion. Das heißt, die haben es anhand eines E-Rollers gezeigt. Der E-Roller hat wie heißen die Dinger denn jetzt, die man einscannen kann, Mensch?
Barcode?
Ja, nicht Barcode, dieses andere Zeugs da. QR-Code, so eine Art
QR-Code.
Ja, ist auch ein Barcode letztendlich, ja. So eine Art QR-Code. Und das dementsprechend darüber initiiere ich dann den App-Clip über diese ganze Geschichte und habe halt dann die Möglichkeit, ohne dass ich es installieren muss, mir einen Roller zu mieten. Das ist jetzt so ein Beispiel. Es gibt natürlich auch eine Menge andere Beispiele, wo sowas funktionieren kann und wo sowas in meinen Augen auch Sinn macht. Und ich mülle mir das Handy halt nicht voll mit irgendwelchen großen Apps oder mit irgendwelchen Quatsch, den ich vielleicht auch nur einmal brauche, sondern ich ziehe mir halt nur diesen App-Clip und muss mich jetzt auch nicht lange registrieren etc., weil das Ding ist sofort einsetzbar, ohne Registrierungsprozess. Sollte man Zahlungen benötigen, wird das über Apple Pay abgewickelt, diese ganze Geschichte. Ja, prädestiniert, wie gesagt, bei dieser Rollerpräsentation oder bei diesem Rolleranbieter ist das natürlich prädestiniert, aber da gibt es ja, denke ich, auch eine Menge andere Geschichten, Parkhäuser, die sowas eventuell anbieten etc. Und im Prinzip finde ich es ganz praktisch, wenn ich jetzt irgendwo in einer fremden Stadt bin und da einfach nur mal einmal in dieses Parkhaus rein will, muss ich mir nicht eine komplette App installieren, sondern ich kann das halt lokal
aber mit diesem kleinen App-Clip. Aber wieso brauchst du dafür überhaupt eine App? Zahlen reicht doch vollkommen aus.
Ja, du weißt ja, wie das ist. Es gibt für alles irgendwie eine App.
Ja, und das ist genau das, was nicht in meinen Kopf rein will. Weil zum Beispiel, klar, wenn ich zu McDonald's gehe und die haben hier dieses, tolle neue Fancy-Bestellung, Kassensystem und ich gehe da hin und will es nicht am Bildschirm machen, sondern mach's über, und ich habe auch die McDonald's-App nicht installiert, sondern ich mach's halt über AppClip, ja, tipp das kurz oder scan kurz den QR-Code oder halt das Telefon dahin, der lädt sich den Clip runter, ja, und ich kann dann darüber meinen Burger zusammenstellen oder mein Menü bestellen und hol's dann am Schalter ab. Okay, ja, das ist nochmal eine Funktion, aber will ich gar nicht. Das will ich gar nicht. Ja, mir reicht das auch vollkommen aus, wenn ich hier ja mit dem Handy bezahlen kann. Ich habe, wie gesagt, also ich bin da gerade von diesen ganzen Clip-Dingern auch unter Android kein Freund gewesen bis jetzt. Mir hat sich da auch der Sinn nie so richtig entschlossen. Genauso das Beispiel mit, du gehst da zu irgendeinem Kaffeeshop rein. Hallo, ja, ich hätte gern eine Latte irgendwas, ja, und hier mit Apple Pay bezahlen, Telefon, peng. Ja, da brauche ich mir doch nicht erst noch eine App runterladen. Klar, wenn es wieder um Gutscheine geht oder so, aber dann habe ich wahrscheinlich doch eh schon die App vom Laden installiert.
Das mag sein, ja. Wenn ich diese ganzen Bonusprogramme nutzen möchte oder sonstige Geschichten, dann bin ich eh wahrscheinlich schon im Kosmos von diesem Kaffeezeugs da drin, sage ich jetzt mal ganz klar.
Hm. Ja. Und genauso Roller, okay, das ist vielleicht schon mal eine spontane Sache. Du bist in irgendeiner Stadt, die haben da die Roller stehen, ja, von, keine Ahnung, 30 Anbietern, wenn es krass wirklich ist, ja, wobei die Städte wollen ja die ganzen Dinge wieder loswerden. Aber sagen wir mal, du hast eine Stadt, ja, wo da hier 5 Stück stehen, ja, 5 Anbieter, ja, was willst du 5 Apps installiert haben? Ja, du weißt ja auch vom Vorfeld nicht, ja, brauche ich es überhaupt, ja, oder welche Anbieter gibt es da? Okay, da kann ich mir noch vorstellen, hier Clip, okay, aber für was?
Ja.
Zur Freischaltung dann vom Roller. Zur
Freischaltung des Rollers, damit er dann
okay, gefahrene Kilometer, eventuell nochmal Kartenaufzeichnung, okay, ja. Das ist vielleicht nochmal eine Funktion, wo ich sage, okay, ja, ist in Ordnung. Genauso vielleicht auch mal Car2Go oder so, ja, wenn du wirklich ganz spontan, oh, guck mal, da steht ein Smart, ja, halt mal ein Telefon dran, ja, darüber machst du es vor allem, der kann dann hier über deine du brauchst dich nicht groß noch registrieren oder Daten eingeben, sondern das geht dann alles über deine Wallet, beziehungsweise
bei
über
Apple Car2Go Pay. Wird das nicht funktionieren? Führerschein, du musst natürlich auch dich dort registrieren und den Führerschein, damit derjenige auch überhaupt das Fahrzeug fahren darf.
Hm? Ja, okay, dann hat sich das auch wieder
erledigt. Weil könnte jeder kommen.
Ja, dann könnte jeder kommen, ja, aber wahrscheinlich, vielleicht haben wir irgendwann in absehbarer Zeit den Führerschein auch auf dem Telefon. Würde mich auch freuen.
Ich meine, vielleicht gibt es ja irgendwann selbstfahrende Autos, die wirklich komplett autonom fahren, wo ich gar keinen
Führerschein brauche. Dann würde es, wieder Sinn machen, aber warum sollte ich dann mir nochmal eine App installieren oder einen Clip installieren, wenn ich mit dem Zahlvorgang oder mit dem Antippen meines Telefons ihm sage, hier, ich bin zahlungsfähig, mach das Ding auf, ja, ich will wohin fahren. Das ist ja wie beim Taxi. Ja. Ich sage dem Fahrer, wo er hinfahren soll, zahle, Ende. Warum sollte ich mir denn da nochmal für das autonome Fahrzeug einen Clip laden? Hm. Oder eine App? Ja? Warum?
Ja,
ich einsteigen, mal, losfahren, Ende.
Deswegen haben sie als Beispiel auch diese E-Roller-Geschichte genommen, weil das eigentlich am meisten in meinen Augen derzeit Sinn macht, das so zu machen. Aber okay, wir werden sehen.
Ja.
Das Ganze.
Selbst wenn du über die Funktion nur ein Freischalten vom Gerät machst.
Ja.
Und die Apple Pay-Funktion dann halt ausführst. Okay, ja, das mehr Funktionen braucht die App eigentlich nicht.
Ja, so ist es.
Ja, vor allem, wenn die erst gar nicht auch deine Daten kriegen, dass du dich vorab nicht registrieren musst, sondern das wirklich dann einfach nur drauf hinausläuft, Gerät freischalten, ich fahre, ich zahle, dann soll mir das durchaus recht sein. Keine Nutzerdaten eingeben, der kriegt auch von Apple nichts übermittelt. Ende Gelände. Dann, okay, dann sage ich, ja, dann habe ich da volles Verständnis für. Vor allem, wie gesagt, ich brauche mir keine App vorher runterladen, muss mir vorher keine Gedanken machen. Vor allem muss ich dem Anbieter nicht meine Daten noch geben. Ja, okay, das passt. Mhm. Das ist dann ein Fall, wo ich sage, okay, da würde ich vielleicht so eine Clip auch nochmal nutzen. Aber ansonsten,
ja. Ja.
Gut. Nächstes.
Und ein Feature, was wir jetzt ganz vergessen haben, das, was mich auch jetzt nicht beeindruckt hat, sondern was ich ganz nett finde, das ist das Backtap-Feature. Hast du das mitbekommen?
Oh, ja, ganz interessant. Gehört ja, glaube ich, auch zu den Bedienungshilfen. Accessibility. Genau. Dass du Funktionen einrichten kannst, die durch ein Doppel- oder Dreifach-Tappen auf die Rückseite des Telefons. Ja, ich glaube zwei und dreifach.
Ja, du kannst beides.
Genau, zwei und dreifach, genau.
Belegen. Zum Beispiel Double Tap, dass es einen Screenshot anlegt, finde ich ganz praktisch. Da muss man nicht diese Tastenkombinationen anwenden. Ich mache zum Beispiel recht oft Screenshots. Von daher denke ich, ist das eine Sache, die ich auf jeden Fall ausprobieren werde. Und es ist einfacher, als wie gesagt, diese beiden Tasten zu drücken für Screenshots. Du kannst das natürlich auch individuell anders belegen, dass du einen Double-Tap machst und automatisch auf den Homescreen zurückkommst und dass du nicht unten.
Ja, du kannst musst, so viel machen, weil diese Funktion funktioniert. Es funktioniert auch mit Siri Shortcuts.
Auch
du,
schön.
Ja, du könntest zum Beispiel über einen Double-Tap, anstatt Siri zu starten, deinen Google Assistant starten, wenn er installiert ist auf deinem Telefon. Das wäre machbar zum Beispiel. Oder aber du kannst über Siri Shortcut auch deine Kamera-App starten. Mhm. Du kannst dann mit dem Double-Tap, mit dem Zeigefinger startet deine Kamera. Keine Ahnung, wie schnell das jetzt wirklich ist von der Ausführung her. Das müssen wir dann mal austesten. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Ding. Ja, du musst da nicht entweder über den Langpress auf dem Bildschirm das machen, ja, aus dem Startbildschirm raus, oder aber hier entsperren und Foto abdrücken, sondern über einen Double-Tap kannst du, egal wo du bist, direkt die Kamera aufrufen, ist natürlich auch, oder Triple, je nachdem, wie du es einrichtest, ist natürlich auch eine schöne Sache. Und wie gesagt, alles, was du über, ich gehe mal davon aus, dass es alles ist, was du über Siri Shortcuts machen kannst, kannst du da dann auch, wie gesagt, einrichten. Und das ist schon eine echt nette Funktion, ne?
Ja, und Shortcuts ist natürlich auch ein Füllhorn an Möglichkeiten, ganz klar.
Auch wieder ein Ding, um sich ein bisschen ausführlicher damit zu beschäftigen, weil das auch von dem Zugriff auf die Shortcuts her nochmal eine ganz andere oder eine andere Sache und vor allem auch eine viel einfache Möglichkeit ist. Also da, wie gesagt, freue ich mich auch schon drauf. Das ist auf jeden Fall was ich auch ausprobieren will, ja.
Ja. Mhm. Ja, und das sind alles so Kleinigkeiten, die auch erst im Nachhinein jetzt rausgekommen sind. Und ich glaube, da werden wir noch eine Menge kleiner, feiner Überraschungen sehen, die uns bis zum Herbst, dann bis zum finalen Release erwarten werden, die vielleicht viel, viel wertvoller sind als solche Main-Features wie Widgets oder App-Library etc. Sondern diese Kleinigkeiten machen ja denn ein System erst so richtig interessant für den Nutzer in meinen Augen.
Ja, was man da auch gerade bei der Funktion mal wo man sich Gedanken machen kann, ist, es gab ja schon die Gerüchte, dass eventuell die ganzen Hardware-Buttons wegfallen sollen. Bei dem Telefon, ja. Je nachdem, wo du eventuell tippst, ja, oder wie oft tippst, könnte das natürlich auch Hardware-Tasten ersetzen. Also von daher ist es vielleicht auch die Frage, inwieweit ist das so ein Test, ja, für das System, beziehungsweise ist das 1.0, ja. Auf dem Weg dahin vielleicht.
Das könnte so ein Beta-Test in Anführungsstrichen sein. Aber ja, warum nicht? Dass man vielleicht auch verschiedene Zonen im Gerät hat, die für gewisse Dinge sind. Natürlich darf es jetzt nicht zu overloaded sein, dass man jetzt gar nicht mehr weiß, in welcher Zone man jetzt tappen muss. Ich denke, das müsste schon ein bisschen grob unterteilt sein, dass man auch zielsicher diese Tap-Area ansteuern kann letztendlich.
Ja.
Aber schöne Funktion. Gut, dann hattest du ja noch was
eingefügt. Achso, wir haben noch zwei, das ist eigentlich nur so eine kleine Sache noch mal so als Info. Und zwar mit iOS 14 haben jetzt Entwickler auch die Möglichkeit, Abos für das Familiensharing einzurichten. Wenn ich ein Abo abschließe, das wie gesagt dann über Family Sharing dann auch für die Mitglieder meiner Familie dann verfügbar ist, ist eigentlich auch eine schöne Sache. Was wir, glaube ich, auch nicht erwähnt hatten, ist, auf welchen Geräten iOS 14 funktioniert. Und da gehen wir ja zurück bis zum iPhone 6S.
Ich glaube, um das kurz zu machen, es läuft auf allen Geräten, wo auch iOS 13 drauf läuft,
nach meiner Meinung. Aber auf jeden Fall, alleine um es mal zu erwähnen, wie gesagt, das 6S wo manch einer dann auch sagt, wer nutzt denn bitte noch so alte Geräte? Ja, wie gesagt, bei mir
in der Familie. Ich kenne eine Menge Leute, die das
nutzen. Bei mir in der Familie ist ja auch noch ein 6S Plus im Einsatz. Also von daher, das Gerät bekommt auch nochmal, wenn man überlegt, wie weit wir schon sind bei den Geräten. Ja, wir sind ja, 12 steht ja vor der Tür im Prinzip. Und du kannst bis zum 6S zurückgehen. Ja, warum? Ich habe doch einen 6er. Die Leute gibt's auch, ja, aber irgendwo, ja, ist halt leider immer Ende, ja. Und das ist schon so ein Ding, ja, genauso, und da kommen wir später dazu, aber jetzt auch kann ich es gerade mal erwähnen, das iPad OS 14 wird bis zum iPad Air 2 zurückgehen.
Das Ding ist uralt, also in Anführungsstrichen uralt.
Ja,
also,
und das ist ja das iPad, was ich noch habe.
Ja.
Also da freue ich mich auch drauf, ja, dass ich bin mal gespannt, wie es läuft, dann letztendlich, ja, und ob das vielleicht das ein oder andere Problem, was ich momentan mit 13 habe, beseitigen wird. Aber da freue ich mich auch drauf. Ich werde es auf jeden Fall installieren und dann sehen wir mal, wie es läuft. Ich habe da keine, wie gesagt, ich verspreche mir da jetzt nicht irgendwie das Blaue vom Himmel, aber ich freue mich drauf.
Ja gut, ich meine, das Gerät ist auch technisch irgendwo.
Das hat ein paar Jahre im Buckel. Ne?
Limitiert, auch der Prozessor ist schon ein bisschen betagter, von daher.
Ja, gerade im Vergleich zu so einem Pro. Ja,
da kannst du jetzt keine Wunder erwarten.
Genau. Ne?
Das ist ganz klar.
Ja.
Aber das sollte man ja auch, sollte einem ja auch klar sein.
Ja. Und auch da wieder, ja, macht Apple halt sehr viel richtig.
Ich brauche mir nur Android anzuschauen, wie es da aussieht.
Ich wollte es jetzt so nicht ansprechen, aber.
Naja, aber das ist die Wahrheit. Ich meine, das kann man ja auch, man kann das Kind ja auch beim Namen nennen in dem Fall, ganz klar.
Klar kannst du sagen, okay, ja, und nicht alle Funktionen, das hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon. Beziehungsweise Geschwindigkeit etc. Ja, es stottert vielleicht links oder rechts an der Ecke. Ja, okay, aber dafür ist seine Hardware entsprechend alt, bekommt aber immerhin noch die neueste Version. Ja.
Ja.
Von daher.
Bis jetzt, glaube ich, ist auch noch nicht bekannt, ob es dann featuremäßig abgespeckt sein wird.
Ja.
Ob die Geräte, da wurde jetzt nichts drüber gesagt oder.
Genau.
Bis jetzt ist auch noch nichts durchgesickert, nach meiner Meinung. Mhm. Es könnte natürlich sein, dass die eine oder andere Funktion halt nicht dort stattfinden wird, im kleinsten Gerät, also im 6S zum Beispiel, dass da irgendwas nicht gehen wird. Das könnte möglich sein.
Da müssen wir mal gucken. Ist auch mal die Frage, welche Hardware-Voraussetzungen hast du dann letztendlich für alles? Alle gesagt haben sie bis jetzt nichts davon. Muss man einfach mal abwarten.
Ja,
auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so Picture-in-Picture vielleicht so ein Problemfall werden könnte. Je nachdem, wie hardwarehungrig das ist. Aber das muss man einfach mal abwarten.
Ja.
Vielleicht kommt doch einfach alles. Vielleicht hat Apple irgendwie auch wieder, ja, keine Ahnung, gezaubert. Ja. Man weiß es nicht.
Hm. Es wäre wünschenswert auf jeden Fall.
Ja.
Gut. Ja, dann geht es im Endeffekt. Also ich denke mal so die Main-Features oder die Features, die in meinen Augen oder in unseren Augen interessant waren, die haben wir jetzt von iOS abgefrühstückt und letztendlich können wir jetzt zum nächsten kleinen Thema kommen, Unterthema kommen, was ja mehr oder weniger auch zu iOS gehört, was aber auch dennoch eine eigene Kategorie darstellt, das ist HomeKit. Da wurde auch ein bisschen was gemacht. Ich finde jetzt nicht so dramatisch, aber ein bisschen was. Der Einrichtungsprozess wurde signifikant erleichtert oder soll erleichtert werden in der kommenden Geschichte. Dann gibt es neue Möglichkeiten in der Statusanzeige. Das heißt, bisher war es so, wenn man jetzt in der Home-App ist und auf die Statusanzeige geschaut hat, dann waren da bisher nur Textinformationen. Jetzt sollen da auch Icons erscheinen und es soll auch recht schnell und einfach anhand von Icons zu erkennen sein, in welchem Status sich das jeweilige Gerät befindet. Das soll jetzt halt ein bisschen aufgehübscht sein werden. Dann gibt es für Kameras sogenannte Aktivitätszonen, speziell für die HomeKit-Kameras, dass man halt festlegen kann, in diesem Aktivitätsradius oder in diesem Bereich soll die Kamera reagieren oder soll anspringen und das kann man jetzt sehr genau festlegen, dass man jetzt halt auch softwaretechnisch das besser definieren kann. Schöne Funktionen bieten marktbegleitende Anbieter auch schon etwas länger. Gesichtserkennung bedeutet, wenn dem System das Gesicht bekannt ist, dann und dass ich zum Beispiel mit, ich vermute mal, das wird dann mit dem Adressbuch gekoppelt sein und dort ein Foto hinterlegt ist und er diese Person mit dem Foto identifizieren kann, dass er dann jetzt sagt, XY steht vor der Tür und sich dann sofort halt bemerkbar macht das System und sagt, der und der ist es. Das ist meine Vermutung, dass er das irgendwie dann so erkennen wird. Wo soll er sonst die Daten herbekommen, wenn es für eine bekannte Person sein soll?
Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, weil das wird wieder auch schwierig, ja? Weil mit Bildern, je nachdem, was du hast, wie alt es ist, ja, wird halt schwierig, ja.
Ja, da muss man gucken, wie, was Apple darunter versteht, dass bekannte Person oder wo ja. Apple herausinterpretiert, dass sie die Person für dich bekannt sein soll. Mhm. Aus der Fotolibrary, ja, wohl schwer, weil du kannst ja auch Personen drauf haben. Naja, das glaube ich jetzt nicht, dass das aus der Fotolibrary
zieht. Vor allem, wie machst du es bei Zwillingen? Okay, die Problematik haben wir mit Face ID auch schon. Okay, ja.
Ja,
okay. Okay. Ja. Aber trotzdem, wie machst du es bei Leuten, die sich vielleicht wirklich einfach nur ähnlich sehen? Face ID kriegt es ja noch gut hin, aber da... Hm.
Und wenn es aus der Adressdatenbank heraus gefiltert wird, dann musst du natürlich auch die so pflegen, dass du auch Bilder einpflegst, sonst macht es dann auch keinen Sinn, dass diese Funktion, oder sonst wird diese Funktion ja, nicht funktionieren.
Vor allem halt ein aktuelles Bild auch von der Person. Was nützt mir ein Babybild ja, von der Person, die ich drin habe? Und ja, der ist mittlerweile gestandene oder im besten Alter oder so, ja. Macht ja auch keinen Sinn. Nur weil ich da ein Bild toll finde, ja. Oder vielleicht habe ich auch, keine Ahnung, ein Memoji, ja, als Kontaktbild drin. Macht ja auch keinen Sinn, ja.
Zum Beispiel. Ja. Das ist das gleiche Problem. Ja. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit, das Kamerabild auf dem Apple TV wiederzugeben. Ob es jetzt wirklich jegliche Kameras sind, die man per HomeKit einblendet oder ob es sich nur auf diese Türklingelgeschichte beschränkt, das konnte ich jetzt nicht genau herausinterpretieren. Weil sie haben es halt präsentiert, es klingelt jemand an der Tür und links oben blendet sich dann so ein kleines, da sind wir wieder beim Bild in Bild, Fenster ein und man sieht dann halt die jeweilige HomeKit-fähige Kamera oder Türklingel, ob sich das jetzt nur auf die Türklingel-Einheit bezieht oder auch auf richtige Überwachungskameras, wie man das konfigurieren kann, das entzieht sich meiner Kenntnis zurzeit.
Ich denke aber, es macht mehr Sinn, wenn es wirklich jede HomeKit-fähige Kamera ist.
Ja gut, da muss man das halt irgendwie konfigurieren können, dass man jetzt sagt, wenn es jetzt Dinge, genau, dass die Kamera anspringt oder dass diese Kamera genommen wird. Ja, das macht ja wenig Sinn.
Wenn, ja okay, wenn halt Aktion ist, das ist genauso wie bei einer Kamera, die du vielleicht zur Babyüberwachung nutzt, wenn das Kind sich bewegt, ja, das musst du halt vorher einstellen können, und warum geht meine Maus nicht, dann bitte Benachrichtigung.
Ja.
Was die Aktion oder der Auslöser ist, ist ja dann die andere Frage. Das muss man dem System halt dann mitteilen. Aber ich denke mal, das macht durchaus Sinn, wenn das halt alle HomeKit-fähigen Kameras, die ich halt bei mir im Netzwerk habe, dass die auch dann entsprechend die Funktion dann auch anbieten oder genutzt werden können.
Ja, und dann letztendlich gibt es noch eine verbesserte Lichtsteuerung, dass ich zum Beispiel Farbtemperaturen zur Tageszeit festlegen kann. Zum Beispiel morgens möchte ich eventuell ein etwas kälteres Licht haben, mehr Blauanteile drin haben, damit ich wach werde und besser in den Tag reinkomme. Und abends möchte ich ein etwas wärmeres Licht haben und dass man da die Farbtemperatur der jeweiligen Tageszeit anpassen kann. Ja, auch schon eine Funktion, die jetzt bei Philips Hue schon längere Zeit eingebaut ist.
Ja, oder diese Dingswecker, wie heißen die nochmal?
Ich weiß, was du meinst.
Diese Lichtwecker, ja. Genau, diese Lichtwecker, ja. Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Aber genau, da wollte ich auch kein blaues, sondern ein möglichst natürliches Licht haben zum Aufwachen, ja.
Ja, gut, jeder sieht das ja anders. Ich meine, wer jetzt wirklich schnell wach werden will.
Das ist wie kalt duschen oder...
Ja, genau, und blaues Licht ist ja irgendwie auch im übertragenen Sinne wie kalt duschen.
Könnte sein, ich habe es noch nicht ausprobiert.
Naja, so, naja, ich sage ja im übertragenen Sinne.
Ja, ich weiß nur, dass man es ja sagt, gerade halt vor dem Schlafengehen sollte man halt nicht so viel am Bildschirm sitzen. Ja, gerade wegen halt auch dem Blauanteil und hier mit dem, was es halt mit deinem Hirn macht, ja, dass du halt da nicht in deinen Schlafrhythmus kommst, ja, oder beziehungsweise halt wach gehalten wirst, ja, weil das ist genauso wie, ja, man sollte nicht übermäßig jetzt Cola bzw. Koffein zu sich nehmen, ja. Ich habe weder das mit Cola das Problem, dass ich nicht schlafen kann, noch mit vorher am Bildschirm sitzen. Von daher gehöre ich nicht zu dieser Gruppe dazu. Ja.
Ich kann im Moment eh nicht schlafen, egal was ich trinke. Also von daher
das ist dann das andere. Ja. Ich scheiß drauf, dann kann ich auch am Bildschirm sitzen. Ne?
Ja, so sieht's aus. Gut. Ja. Dann lass uns zum nächsten Thema zum nächsten Thema gehen. Das ist Kaki. Ja, auch ein Thema, was ja schon im Vorfeld für sehr viel Diskussion und sehr viel Brodeln in der Gerüchteküche gesorgt hat.
Ja, wir hatten ja auch schon oft drüber gesprochen. Ja.
Und das hat sich jetzt alles so ein bisschen auch bewahrheitet, was man mitbekommen hat.
Der Digital. Of all places, ja. Wo ist es als erstes drin?
BMW.
Ja, im Fünfer.
Im Fünfer. Ja, Gott sei Dank nicht im Achter, aber der Fünfer ist ja auch schon teuer genug, sagen wir es mal so.
Der Fünfer, gerade auch mit den Bildern, die sie gezeigt haben oder so, oder auch in der Wallet, was man gesehen hat, 45i, ja, das ist jetzt kein Auto, was sich eigentlich hier so der Normalsterbliche einfach mal so hinstellt. Ja.
Ja, aber man darf ja auch nicht unterschätzen, dass diese Autos in der Masse, sage ich jetzt mal, auch sehr viel im Leasing-Bereich unterwegs sind, sehr viel Firmenfahrzeuge sind.
Es gibt auch Leute, die sich den einfach so kaufen. Ja, das will ich
gibt
ja
nicht es natürlich auch, klar.
Das will ich ja nicht abstreiten. Aber, ja, und das ist ja auch hier die nächste News, die gleich mitkam oder auch von BMW ja dann kam, dass alle komplett durch die Produktion oder durch alle Modelle durch, alle Fahrzeuge mit, ich glaube, Produktionsdatum war das, gell?
1.7.
Nicht Auslieferung, sondern Produktionsdatum, ja.
Produktionsdatum.
Genau, 1.7. Ja dann auch CarPlay-fähig sind. Car-Key fähig sind. Was ja auch schon eine Sache ist, weil dann fängt es aber am 1er im Prinzip an, ja, und zieht sich halt bis oben hindurch. Ist ja auch schon mal eine schöne Sache, ist natürlich doof für alle Leute, die das Auto schon länger bestellt haben, was gerade produziert wird, ja, weil das wird es nicht sein.
Das wird es leider nicht sein, aber irgendwie muss man ja auch einen Schlussstrich ziehen, letztendlich.
Ja, ja, vor allem, und welche Technik müssen sie da wieder einbauen, weil, beziehungsweise wir wissen es ja. Ja, es ist halt schade, dass sie halt vorher nicht schon drin war.
Mhm. Ja, aber wie vermutet, lebt dieser Schlüssel in der Wallet. Genau. Das war ja auch schon vorher mitgeteilt worden oder in der Gerüchteküche übertragen worden. Man kann in iMessage das ganze Ding an 5 Personen teilen, den ganzen Schlunz übertragen, die ganze Autorisierungsmöglichkeit für das jeweilige Fahrzeug. Man kann es so konfigurieren, dass man eine zeitliche Limitierung hat. Man kann auch Einschränkungen vornehmen, die zum Beispiel die Geschwindigkeit limitiert, die zum Beispiel auch die Beschleunigung limitiert, also auch die Elastizität des Fahrzeuges.
Mein Kind würde so fluchen.
Ja, obwohl ich glaube, es könnte auch eher sicherheitskritisch sein, wenn man jetzt die Elastizität des Fahrzeuges nach unten setzt, weil ich glaube, es kann auch mal gut sein, wenn man mal die Möglichkeit hat, schnell das Fahrzeug beschleunigen zu können. Und
gerade hier Autobahn, LKW überholen, alles gar kein Thema. Ja.
Nur, aber du meinst
die Endgeschwindigkeit. Dass du alleine die Endgeschwindigkeit über auf das, jeden Fall was vom Werk aus schon kommt, nochmal einschränken kannst. Mhm. Weil, wie gesagt, mein Kind würde so fluchen, dann würde es meinen 45i fahren. Ja. ich würde definitiv Sportprogramm streichen, beziehungsweise das wird definitiv weg. Der muss hier nicht wie auf einer Rennbahn fahren können mit dem Auto und schon gar nicht die Höchstgeschwindigkeit. Das würde ich dem direkt rausnehmen. Der darf von mir aus mit dem Auto gerne fahren. Aber mein Freund, ja, Muchacho, nee, du fährst hier nicht schneller als, keine Ahnung, 130 mit dem Auto. Damit du gar nicht Essen besuchen kommst, ja, direkt abregeln, peng.
Ja, sehe ich genauso. Also man hat da die Möglichkeit, dementsprechend das Fahrzeug zu limitieren, Profile anzulegen für die jeweiligen Nutzer, zeitlich und auch leistungstechnische Einschränkungen vorzunehmen. Man kann auch sozusagen auch konfigurieren, dass die Maximallautstärke des Entertainment-Systems gedrosselt ist oder nicht auf Volllautstärke geht. Kann auch ganz sinnvoll sein, wenn manche Halbstarke mit offenen Fenstern durch irgendwelche Ortschaften fahren.
Das würde mich jetzt weniger stören. Ja.
Das sagst du, aber wenn man irgendwo wohnt, wo das
Fall ist, dann ist das nicht so schön. Als Elternteil, wenn mein Junior da über dir, wie gesagt, keine Ahnung, ein bisschen laut Musik hören will, das würde mich jetzt eigentlich eher weniger stören. Die Frage ist halt, welche Musik hört er und wie eventuell oder welche Auswirkungen könnte das haben halt auf die Gesundheit, ja. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, klar, der muss jetzt auch nicht hier irgendwie Hardbass oder so ein Scheiß auf volle Lautstärke in dem Auto hören. Das muss jetzt auch nicht sein, ja, weil in dem kleinen geschlossenen Raum, das geht dir so auf die Ohren, ja, das ist, muss nicht sein.
Ja, und es kann ja auch sicherheitsrelevant sein, wenn das Ding so laut ist, dass du die Außenwahrnehmung gar nicht mehr da ist, wenn jetzt irgendwie jemand hupt oder so und du die Musik so laut hast, dass du das gar nicht mehr hörst.
Die Frage ist auch, wenn du diese Funktion nutzt, wie sieht es überhaupt versicherungstechnisch aus? Das könnte ja auch nochmal so ein Ding sein. Gerade wenn du einen Fahranfänger hast, ja, und dem erlaubst, das Auto zu fahren, was würde die Versicherung sagen, wenn du Car-Key hast, die Möglichkeit hast, die Höchstgeschwindigkeit einzugrenzen, aber die Funktion nicht nutzt? Könnte das in Zukunft ein Thema für die Versicherung sein? Das
könnte in Zukunft ein Thema sein, aber ich glaube eher, wenn dieses Ganze in einer größeren Masse präsent ist, in einer größeren Masse von Fahrzeugen präsent ist. Also wenn jetzt zum Beispiel Volkswagen...
Wenn halt wirklich das Ding quasi zu einem Standard geworden ist und jedes Auto in Anführungszeichen die Funktion bietet.
Aber das wird sehr lange dauern, bis das der Fall sein wird. Vor allen Dingen, bis auch die ganzen alten Fahrzeuge im Markt abgelöst sind. Das wird ja sehr lange dauern.
Aber wie gesagt, das wäre auch immer so ein Ding. Könnte das eventuell was sein, was von der Versicherung kommt? Oder aber könnte das eventuell ein Bonusprogramm von der Versicherung sein?
Wenn man dieses Feature hat, dass man das dementsprechend auch versicherungstechnisch für sich ausnutzen kann, klar.
Ja, dass du sagst, wie es heute ja zum Beispiel auch gibt, du machst dir eine Crashbox ins Auto und kriegst dafür einen günstigeren Tarif. Gibt es heute ja auch schon.
Gibt es ja, klar. Ja.
Wäre
gerade für Dienstwagen gibt es das ja auch, dass dementsprechend eine digitale Observierung in Form von diesen Blackboxen stattfindet, klar, gibt es ja. Und finde ich letztendlich auch im Dienstwagenbereich gar nicht so schlecht. Auch wenn jetzt der jeweilige Fahrer wahrscheinlich sagen würde, Überwachung etc., aber wenn ich jemanden ein Fahrzeug in die Hand drücken würde und er permanent das Ding ans Limit treibt oder sonstige Strafzettel damit einholt, sonstige Dinge damit
veranstaltet. Okay, Strafzettel ist nochmal eine andere Sache, aber
das ist ja dann teilweise auch sein persönliches
Pech. Wie halt das Fahrzeug geführt wird, darum geht es ja im Prinzip.
Genau, wie mit dem Fahrzeug umgegangen wird.
Genau. Ja. Wobei ich als Firma würde mir auch den Verbrauch angucken von dem Auto. Das kann man heute schon machen.
Das ist richtig.
Gerade wenn du dieselbe Fahrzeug in der Flotte, zum Beispiel im Außendienst, im Einsatz hast, könnte es angehen, dass einer doppelt so viel Sprit verbraucht wie der Rest der Mannschaft?
Ja. Und das musst du natürlich auch hochrechnen, wenn du jetzt eine Flotte hast mit 100 Fahrzeugen, 100 Mitarbeiter und 30 davon haben einen exorbitanten Spritverbrauch, dann sind das Kosten, die ich als Firma
habe vor allem, und wieso?
Die ich optimieren muss.
Wieso? Ja. Klar kannst du auch nochmal damit argumentieren, du stellst das Fahrzeug ja auch dem Mitarbeiter privat zur Verfügung, der bezahlt das ja auch über den Anteil und bla bla bla. Aber du weißt ja auch nicht, wo der Mehrverbrauch anfällt.
Das ist
richtig. Ist es wirklich ein Privatanteil und der macht das über das Firmenfahrzeug mit der Firmentankkarte oder fällt es wirklich in der Firmennutzung oder in der geschäftlichen Nutzung an und warum verbraucht er da dann mehr als alle anderen mit einer ähnlichen Fahrleistung oder mit einer vergleichbaren Fahrleistung? Und dann ist ja auch wieder die Frage, macht es dann eventuell Sinn, den Leuten mal ein Fahrtraining zu geben?
Genau. Und ich meine, man muss natürlich auch vergleichen, wenn jetzt jemand extrem viel im Stadtgebiet unterwegs ist und einer nur auf
den Dörfern mit
Langstrecke, dann muss es vergleichbar sein.
Genau, vergleichbares Fahrprofil. Genau, aber jetzt sind wir auch schon wieder so abgeschwollen. Okay. Kommen wir wieder zurück. Ja. Vor allem macht man sich bei dem Thema nicht unbedingt viele Freunde. Das muss man ja auch ehrlich mal sagen. Ja.
Ja, also wie gesagt, man kann das Ganze limitieren, Einschränkungen sehr vornehmen, gut. Finde ich eine sehr tolle gut. Funktion. Und sicherlich macht das auch sehr viel Sinn. BMW hatten wir als den ersten Partner genannt. Sie hatten da ja auch einen schicken BMW stehen. Auch eine schicke Farbe, dieses Blau fand ich persönlich sehr schön. Und die Funktion wird ab dem iPhone XR funktionieren. Das ist sozusagen der kleinste Einstieg in das System.
Ja, und ab iOS 13.6 übrigens.
Richtig, genau. Auch das iPhone SE 2020 wird funktionieren. Also das aktuelle kleinste Einsteigersystem wird dort mit funktionieren. Obwohl man ja sagen muss, das Ding hat ja keinen U1-Chip, aber diese erweiterte U1-Chip-Funktion, die wird es auch erst nächstes Jahr geben, also ab 2021. Und das kann dann halt noch ein bisschen mehr als diese aktuelle NFC-Geschichte, diese aktuelle NFC-Technologie. Zum Beispiel kannst du das Ding einfach im Rucksack lassen und der U1-Chip ermittelt dein Fahrzeug auf einer gewissen Distanz und dann öffnet sich das Ganze. Also diese ganze U1-Geschichte ist dann noch ein wenig umfangreicher vom Feature-Set. Und so viel wie ich weiß, ist das auch die erste genannte offizielle Funktion, wo dieser U1-Chip auch Apple-seitig stattfindet. Also ich habe bisher noch nichts anderes gehört. Also CarKey, denke ich, ist so das Erste, wo wir auch die Funktionalität vom U1-Chip oder den Chip überhaupt ausnutzen können.
Ja. Muss dann im Auto auch einer sein?
Da gehe ich jetzt mal von aus.
Ja? Ah, auch nicht dumm von Apple. Ne? Nochmal an die Autobranche nochmal einen Chip verkaufen.
Also das ist Halbwissen. Aber ich gehe da mal von aus, dass diese beiden Chips natürlich miteinander kommunizieren müssen in irgendeiner Form.
Ja? Das ist und eine gute Frage.
Ja? Was ich auf jeden natürlich Fall auch gut blöd, finde, dass auch zum Beispiel das iPhone SE als kleinster gemeinsamer Nenner mit drin ist. Und somit erreicht man natürlich auch eine Käuferschicht, die vielleicht jetzt zum Beispiel auch sich ein BMW 1 erkauft und auch in der gleichen Preisklasse jetzt im übertragenen Sinne sich auch ein kleineres iPhone kauft. Somit hat man auch diese Technologie am unteren Ende der Käuferschicht hat das auch so passend abgerundet. Ne? Finde ich jetzt. Obwohl ich jetzt einen 1er BMW jetzt nicht unbedingt als Budget-Fahrzeug werten würde. Da gibt es deutlich günstigere Autos.
Ja, nee, das hat ja mit Budget nicht viel zu tun. Das geht ja um die Fahrzeuggröße oder Klasse. Ja. Es ist halt BMW. Das ist wie bei allen anderen Fahrzeugherstellern auch. Ja. Wenn du in dem Segment unterwegs bist, das ist halt wie heißt es nochmal?
Kleinwagen. Kleinwagen schon, aber kein
Dacia.
Ja. Obwohl dieses Fahrzeug auch seine Daseinsberechtigung hat.
Ja, aber das ist halt wirklich dann ein günstiger Kleinwagen, der Dings von Dacia. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Sandero?
Ich glaube, der Logan. Nee, Logan war noch.
Nee, ich glaube, Sandero ist es.
Kann sein.
Oder? Ja, Sandero, ist das Dacia oder ist das schon wieder...
Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so... Ich
bin jetzt auch echt überfragt. Nee, aber der Einser ist ja ein Kleinwagen. Beziehungsweise früher war der Golf auch ein Kleinwagen, mittlerweile ist er auch recht groß, ja, bla bla bla, kostet auch viel Geld. Aber das ist ja, wie gesagt, alles so die Fahrzeugklasse.
Ich meine, früher war der Polo auch ein Kleinwagen, mittlerweile ist ein Polo so groß wie früher die Golf...
Wie groß ist der? Wie der alte Dreier oder Vierer Golf?
Ja.
Und wenn man den Vierer oder den Dreier jetzt mal vergleicht zum aktuellen Golf, ist ja auch schon... Was die Größe betrifft, ein großer Unterschied. Ja. Hey, Größe, großer Unterschied. Also heute haben wir es ja mit den Wörtern. Ja. Nee, aber das ist der Lauf der Dinge. Die Dinger werden immer größer. Ja. Parkplätze bleiben gleich klein, Fahrzeuge werden immer größer. Ja, so ist es. Stand auch jetzt wieder so ein Grand Cherokee auf zwei Parkplätzen beim Einkaufen. Und ich so, okay, klar. Klar ist es scheiße, ja. Aber was will er dann machen?
Wenn man nicht Auto fahren kann, meinst du?
Nee, selbst wenn du dich in eine Parklücke, es war ja, die Reihe war ja frei, ja, es war Platz da. Aber selbst wenn du dich genau in diese Parkgröße oder diesen einen Parkplatz stellst, dann hast du doch echt verloren, wenn sich noch einer nebendran stellt. Oder versucht, nebendran zu stellen, weil du füllst das Ding doch schon komplett aus. Ja.
Vor allen Dingen, das Problem ist, manche Leute sind ja so unvorsichtig, die steigen aus ihrem Fahrzeug aus, drücken dir dann noch die Tür in deine Seite rein, Parkdellen etc. Wenn ich irgendwo parke, Supermarktparkplätze, ja, parke ich immer ganz weit weg, wo kein anderer steht, dann laufe ich
so ja, ein paar wobei, Meter. Wobei, ja? Ich habe immer das Glück, oder meine Frau auch, wenn wir gerade, wenn wir halt mit den Hunden, beziehungsweise mit dem anderen Auto unterwegs sind, und der hat ja die Schiebetüren, Gott sei Dank, ja, und uns irgendwo hinstellen, es gibt immer einen, und da ist, wie gesagt, so viele Parkplätze frei, wie sein wollen, es gibt immer einen, der stellt sich direkt neben dich. Immer.
Ja, ja.
Ich war, meine Frau sagt auch immer, die brauchen bestimmt den Kontakt, in Anführungszeichen, zum anderen Auto, um parken zu können.
Um sich orientieren zu können, genau, wie ich jetzt mein Fahrzeug, ja, positioniere. Ja, ja. Und das ist traurig.
Um sich da dann halt irgendwie orientieren zu können. Und ja, wie gesagt, wir haben das Glück, es ist immer einer. Ja. Es ist alles frei, aber es steht direkt einer neben dir. Und okay, jetzt bei dem Wetter haben wir die Hunde dann beim Einkaufen nicht unbedingt dabei. Aber wenn das Wetter das, wie gesagt, zulässt und wir sind mit den Hunden eh unterwegs und gehen noch einkaufen und wir haben Gott sei Dank dann die Schiebetüren und können dann über die Seite noch bequem einladen. Ja, aber es steht immer, der Parkplatz kann leer sein, wie er will. Es steht immer einer neben dir. Immer. Generell. Yeah. Scheiße. Egal. Auf jeden Fall Khaki, wie gesagt, schön. Ich hoffe, dass andere Autohersteller auch relativ zeitnah jetzt aufspringen, wenn sie sehen, hier BMW macht das. Vor allem, wir hatten da letzte oder vorletzte Folge schon drüber gesprochen. Ich habe ja auch gesagt, hier, mal gucken, wie lange das dann dauert, bis es aus den einzelnen Fahrzeugen durch die ganzen halt durchtropft. Aber es ist schön, ja, dass sie gesagt haben, wie gesagt, Fahrzeuge ab Produktionsdatum erst ja alle im Prinzip. Und das fängt ja, wie gesagt, beim Einser an und zieht sich dann durch alle Klassen durch. Ja, und das ist halt wirklich dann auch schön, ja. Es ist zwar, wie gesagt, wie eben schon gesagt, blöd für jeden, der halt jetzt gerade sein Auto kriegt. Aber zumindest mal ab 1. Juli Produktionsdatum, ja, die Fahrzeuge haben dann alle die Möglichkeit auf Khaki zu gehen oder dass du halt ein Fahrzeug mit Khaki bestellst. Da haben sie, glaube ich, auch nichts dazu gesagt, wie das da aussieht, ja?
Nee, glaube ich nicht.
Da muss man auch mal gucken, was da jetzt demnächst als Infos alles kommt, ja.
Ja. Gut, ich glaube, das Thema Khaki können wir jetzt abhaken. Also das sind, denke ich, alle Informationen, die zum jetzigen Zeitpunkt bekannt sind und auch die wichtigsten Features, die haben wir jetzt, denke ich, durchgearbeitet. So, dann geht's zum nächsten System, iPadOS 14. Ja, letztendlich findet man extrem viel wieder, was man natürlich auch an iOS wiederfindet. Und da waren wir schon bei dieser kuriosen Geschichte, dass die Anrufsignalisierung auf dem iPad gezeigt worden ist und nicht auf dem iOS-Gerät. Wie gesagt, das ist auch ein Feature, was in iPadOS 14 drin steckt. Unter anderem gibt es eine universelle Suche, die erinnert stark an die aktuelle Suche, die wir in macOS haben. Also das ist ein Feld, was ich auf, ich glaube, überall starten kann, wo ich gerade bin im System und die sich dann halt überall drüber legt und drüber setzt. Ja, erinnert, wie gesagt, an die UI wie heißt es denn? Mein Gott, heute haben wir es aber auch. Spotlight, und so sieht das letztendlich auch, so ähnlich sieht es letztendlich auch bei iPadOS 14 aus. Und das ist auch so ein kleiner Punkt oder so eine kleine Sache, wo sich das Ganze so ein bisschen mehr an macOS anlehnt und auch wieder so eine kleine Geschichte, wo man sieht, es nähert sich so langsam an, das Ganze, finde ich. Es ist zwar jetzt nicht riesig, aber eine kleine Feinheit. Ja, die soll generell auch überarbeitet worden sein, die Suche, und auch wesentlich mehr Power haben als die konventionelle, die Standardsuche, die wir bisher haben bei iPadOS. Und nichts Dramatisches, sagen wir es mal so. Und dann ging es zum wichtigsten Punkt, finde ich, die Handschriftenerkennung, Scribble genannt. Mhm. Ich kann jetzt in jedem Textfeld, ob im Netz, also auf einer Webseite oder sonst wo, einfach mit einer halbwegs vernünftigen Handschrift was eintragen und das wird dann als Maschinenschrift oder als Digitalschrift interpretiert oder umgesetzt. Also meine Handschrift wird dann halt umgesetzt in digitale Schrift. Ja, ob das dann letztendlich auch so gut funktionieren wird, wie sie es dort gezeigt haben, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die jeweilige Handschrift an, wie gut man schreibt.
Je besser lesbar sie ist, klar, umso besser funktioniert es dann auch.
Davon ist auszugehen und sie haben da halt viele Funktionen gezeigt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Telefonnummer reinschreibe, kann ich das gleich auswählen, dass die Telefonnummer angerufen wird, etc., etc. Das sind alles so Funktionen, die wir dort gesehen haben. Oder was haben sie noch gezeigt? Dieses Smart Shape, dass ich jetzt irgendwelche Symbole zeichne und das dann umgesetzt wird in ein vernünftiges Symbol. Wenn ich jetzt ein Sternchen zeichne, dass das Sternchen dann in ein richtiges saubere Sternchengrafik.
Ein Kreis, ein Quadrat oder genau. So, ja, dass es halt wirklich alles dann auch richtig aussieht.
Ja. Also sie haben jetzt quasi nochmal so ein bisschen den Pencil aufgebohrt, überarbeitet und dem noch ein paar mehr Features gegeben. Finde ich gut. Somit gewinnt, denke ich, auch der Pencil noch mehr an Bedeutung. Ja, es ist nach wie vor der Pencil 2. Sie haben ja auch auf der kompletten Keynote letztendlich keine Hardware präsentiert.
Aber was natürlich schön ist an der Funktion ist, du brauchst nicht den Pencil weglegen, um zum Beispiel in einem Safari-Suchfeld oder generell über die Suche die Tastatur nutzen zu müssen. Sondern du kannst in das Textfeld dann einfach mit handschriftlich was reinschreiben, das wird erkannt und dann hast du den Text oder dann hast du den Begriff drin und kannst damit zum Beispiel eine Suche starten. Und das ist natürlich schon, oder macht das Leben als Stiftnutzer dann auch schon einfacher. Ja, du brauchst nicht den nochmal weglegen oder die Tastatur ranholen, sondern kannst es direkt über den Stift machen, in dem Feld. Ja, das ist schon eine gewisse Erleichterung dann auch. Ja.
Und es gibt ja auch einige iPad-Nutzer, die mit dem Pencil so gar nichts anfangen können und sich auch bewusst keinen gekauft haben. Aber ich glaube, jetzt mit diesem steigenden Funktionsumfang, da wird es vielleicht auch ein paar Leute geben, die sich jetzt doch auf die Seite des Pencils schlagen
und sich mit dem Pencil auseinandersetzen. Gerade auch mit der Texterkennung bei den Notizen und du kannst direkt kopieren und das in andere Programme mit reinnehmen. Das ist eine Sache, wo du vorher gesagt hast, okay, wenn ich es dann eh nochmal tippen muss oder die Problematik habe, dass, wie gesagt, das System das nicht als Text erkennt, ja, dann mache ich es erst gar nicht, sondern mache meine Notizen direkt mit der Tastatur. Aber wenn das jetzt System wirklich so gut funktioniert, wie sie es gezeigt haben, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, okay, dann versuchen wir es mal mit dem Stift.
Richtig. Ja, also ich glaube, das waren jetzt so auch die gröbsten Erneuerungen zu iOS, weil die anderen Dinge sind alle von iPadOS, die anderen Dinge sind alle auch von iOS mit in iPadOS reingewandert, die Features und ja diese beiden Dinge, die universelle Suche und das Scribble, die Scribble-Geschichte, die sind halt exklusiv fürs iPad. Obwohl ich mir natürlich auch wünschen würde, dass gerade die großen iPhones, die 6,7er, die wir ja wahrscheinlich sehen werden, mit einer Pencil-Unterstützung auch gar nicht schlecht aufgestellt werden, finde ich jetzt persönlich.
Ich sehe es aber beim iPhone immer noch nicht. Die Gerüchte hatten wir grade, ja schon mal, aber...
Wo wir jetzt diese Handschriftenerkennung haben, als Notizbuch, gerade wenn du jetzt 6,7 Zoll hast und hast da dann Notizzettel, das ist schon, wäre schon interessant in meinen Augen.
Ja, aber ich sehe es einfach nicht. Wie gesagt, die Gerüchte hatten wir bei anderen Geräten auch schon.
Ja. Ja, klar hatten wir das. Aber was würde Apple sich damit kaputt machen, wenn sie einfach diese Funktion mit einbauen? Das wäre ja einfach ein Feature, was da wäre, aber was nicht genutzt werden muss. Wenn du es nicht willst, lässt du es einfach. Ne? Es wäre von der Implementierung her kein Problem, das umzusetzen und das einfach anzubieten. Und meinetwegen auch nur im großen Gerät, im 6,7 Zoll Gerät. Aber es könnte ja auch sein, dass es noch kommt und dass es noch gar nicht bekannt gegeben worden ist. Weiß man ja nicht.
Ja. So, in der Zwischenzeit habe ich schon mal kurz Recherche betrieben zu einem Kaki. Und zwar BMW sagt, man braucht, um das nutzen zu können, die Sonderausstattung Komfortzugang und Connected Drive Services.
Okay.
Ja. Dann kannst du, wie gesagt, dein Telefon als Car-Key oder dein iPhone als Car-Key benutzen.
Okay, gut.
Müsste man nur noch gucken, was das dann
kostet.
Eventuell optional, kostet, also wenn es nicht gerade dann in deiner Ausführung oder in deiner Ausstattungsvariante eh enthalten ist. Ja. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus bei BMW. Aber diese zwei Funktionen brauchst du im Auto, um das nutzen zu können. Ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass es zur Standardausstattung von einem Einser gehört.
Das glaube ich auch nicht. Das wird dann so ein Ausstattungspaket sein, was man dazu buchen muss. Ja. Sagen wir, bei Volkswagen hieß das früher Highline oder sowas. Bei BMW hat es halt einen anderen Namen. Ja. Ja.
Naja. Aber immerhin, jetzt wissen wir schon mal Bescheid. Da kann man sich auf jeden Fall schon mal die Preisliste angucken.
Ja. Jo. Gut, dann ging es zum nächsten Thema. TVOS 14, da habe ich irgendwie nicht so viel von mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass YouTube jetzt auch 4K-Videos oder dass jetzt
YouTube auch. Ich habe es ja nicht live gesehen. Ich habe mir die Zusammenfassung, ich habe mir die Keynote bei Apple angeguckt und muss ehrlich sagen, ich habe die OS übersprungen.
Ja, ich war da auch nicht gerade so hyped, was TVOS angeht. Liegt auch daran, dass ich noch eine relativ alte Apple TV-Version habe. Ich glaube, den Dreier habe ich ja noch. Und wie gesagt, unterstützt jetzt TVOS YouTube in 4K. Ja, das wurde auch langsam Zeit. Und ich glaube, das hat sich noch ein bisschen was mit dem Nutzerwechsel geändert, wenn man jetzt Spiele spielen will. Da bin ich aber auch nicht gut genug informiert derzeit, muss ich zugeben. TVOS habe ich etwas vernachlässigt. Asche auf mein Haupt. Aber es gab noch eine andere schöne Funktion. Der HomePod unterstützt jetzt auch Third-Party-Musik-Apps,
Beziehungsweise Musik-Services. Also
Dienste, Streaming-Dienste. Ja. Sie sprechen da von Third-Party. Somit kann man auch davon ausgehen, dass Spotify auch mit an Bord ist. Ist ja für mich ein Third-Party-Dienst. Aber dann auch, denke ich, alle anderen wie dieser oder wie sie alle heißen.
Tja. Napster.
Meinetwegen auch das.
Gut. Ja, okay, Napster ist ja ein, oder gibt's den? Ja, doch, Napster gibt's.
Keine Ahnung, bin ich nicht im Thema.
Ja, ist ja auch ein legaler Anbieter.
Mittlerweile glaube ich schon, ja.
Ach, seit Jahren schon. Wie gesagt, wenn es noch gibt, für mich gibt's ja eigentlich nur Spotify und Apple Music. Eventuell noch Amazon, aber das war's dann auch schon. Mhm. Klar, dieser hat man mal gehört, aber wer nutzt schon dieser? Also ich nicht.
Nö, wir sind zwar präsent auf Deezer, wir sind dort angemeldet und streamen unseren Podcast.
Wir sind überall.
Nee, nicht überall, aber bei Deezer und Spotify sind wir schon vertreten und TuneIn sind wir auch vertreten.
Wie Spotify? So. Wo ist mein Check?
Ja, das ist schön. Heißt doch nicht Böhmermann.
Nee?
So, ja. Also das ist das, was ich jetzt aus TVOS rausgehauen habe. Und auch bei den AirPods gab es ein paar Neuerungen. Damit habe ich persönlich jetzt nicht so gerechnet. Das waren so für mich die persönlichen, der Überraschungsmoment, dass es da so ein paar Updates gab. Haben sich auch ganz schön präsentiert, dass man jetzt auch die Möglichkeit hat, das automatische Umschalten zwischen den Devices wurde generell überarbeitet, dass man jetzt das halt leichter machen kann. Das
kann man aber hoffentlich deaktivieren, oder?
Davon gehe ich mal aus, dass das der Fall sein wird. Also man hat diese Umschaltung zwischen iPhone, iPad und dem Mac. Und das Schöne finde ich eigentlich, wenn jetzt ein Anruf reinkommt und ich bin umgeschalten auf den Mac zum Beispiel und der Anruf kommt auf dem iPhone rein, dass es dann automatisch wieder auf das iPhone zurückgeschaltet wird. Ich hoffe, das funktioniert auch in der Praxis so, weil das ist ja immer so eine Sache, gerade die so ein Umschaltfeature oder so ein Connecting-Feature wirklich sauber abzubilden und auch vernünftig in der Geschwindigkeit abzubilden, ist ja immer so eine Sache. So, und die AirPods Pro können auch in Zukunft Raumklang simulieren. Muss man dazu sagen, es handelt sich um eine Simulation, ist ja auch logisch, kann ja mit zwei Knöpfen im Ohr keine Surround-Anlage abbilden letztendlich. Also es ist eine Raumklang-Simulation. Dolby 5.1, 7.1 und Dolby Atmos wird simuliert. Auch ein sehr beeindruckende Demo, die sie da abgehalten haben. Muss man dann wirklich sehen, wie es dann final sich anhört.
Das ist sowieso die Frage, aber was man Ja, das Problem ist halt, ja, will man das wirklich haben, ja. Also ich bin ja von diesem ganzen simulierten Kram kein Freund.
Nein,
also, das beziehungsweise für mich funktioniert es nicht so, wie man das gerne hätte. Oder wie ich mir das vorstelle, wie es klingen muss, das funktioniert für mich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht auch bei mir an meinen Ohren liegt, ja. Aber egal, ja, auch Over-Ears, ja, die 7 oder überhaupt Surround Sound anbieten. Es gibt ja auch In-Ear oder andere In-Ears, die das ja schon seit einiger Zeit machen, aber die klingen für mich alle nicht richtig, ja.
Ja, das sehe ich genauso. Also das, was ich bisher getestet habe, speziell auch an Over-Ear-Systemen, die das simulieren sollen, die das wahrscheinlich auch auf eine gewisse Art und Weise ganz, ganz gut machen, sage ich jetzt mal, im Rahmen der Möglichkeiten, haben mich irgendwo auch nie abgeholt, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ja. Aber okay, das kann man jetzt für das, was Apple da anbietet, nicht sagen, ob wie das sein wird, das muss man sich anhören
letztendlich. Ja, definitiv, ja.
Ja, dann hast du auch noch was zum Thema reingehauen, zum Thema AirPods?
Ja, es gab ja jetzt auch wieder Gerüchte, dass die AirPods 3 in der ersten Hälfte nächstes Jahr erscheinen sollen und ein Design aufweisen sollen wie die AirPods Pro.
Das hat man ja schon mal gesagt, dass das so sein wird.
Von daher, wie gesagt, jetzt wurde es halt nochmal erwähnt von unserem Herrn Kuo. Von daher mal gucken, ja, ob das wirklich so ist. Dann ist halt wieder die Frage, wie setzt sich featuremäßig halt das Pro vom normalen AirPod halt ab, wenn das Design dann auch noch gleich ist. Ja.
Wie wird das differenziert? Und ich habe ja damals schon die These aufgestellt, das ist aber auch nur ganz letztendlich meine persönliche Meinung und bei weitem natürlich nicht repräsentativ, gar keine Frage. Es gibt ja ganz viele Leute, die mit den AirPods, den Standard-AirPods sehr gut klarkommen, was das Tragekomfort angeht und die ein Fan davon sind, weil es halt keine In-Ears sind in dem Sinne. Und genauso gibt es viele Leute, die mit den In-Ears, also mit den AirPods Pro, sehr gut klarkommen. Also beide Kopfhörer haben ihre Fanbase und auch ihre Kompatibilität in dieser Fanbase, also Ohrenkompatibilität. Es gibt Leute, die können mit In-Ears gar nichts anfangen, weil sie damit nicht klarkommen, was in ihr Gehörgang reinzustopfen. Und deswegen glaube ich nicht, dass Apple jetzt quasi nur noch auf In-Ear-Systeme setzt. Wenn, könnte ich mir vorstellen, dass sie es so ein bisschen von der Designsprache an die AirPods Pro anlehnen, aber dass es jetzt auch In-Ears werden, so richtige In-Ears, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil ich glaube, sie möchten beide Gruppen weiterhin bedienen oder beide Fanlager weiterhin bedienen, was die Tragekomfort oder was die Tragedarreichung oder ja, was die Tragedarreichung angeht oder wie die Dinger getragen werden, ist meine Theorie.
Ja, ja, die Frage ist halt, ob sie beim den kabellosen Geräten wirklich auf eine Designsprache hinaus wollen und sagen, okay, wer halt das alte haben oder das die Standard haben will, muss halt Kabel nehmen. Oder es ist halt die Frage, fallen die Kabel vielleicht ganz weg? Dann würde es eigentlich ja auch mehr Sinn machen, wenn man beide behält, wie du es eben schon erwähnt hast. Ja.
Ja, da gab es ja auch wieder in der letzten Zeit Theorien zu, dass beim nächsten, also wenn der Port irgendwann wegfallen soll, absolute Lite-Produkte drin sein sollen. Also AirPods Lite im untersten Preissegment, ganz elementare AirPods, wurde ja auch wieder in der Gerüchteküche umhergetragen. Wobei ich ja immer noch kein Fan dieser Theorie bin.
Weil nee, ich also glaube, wenn wirklich keine kabelgebundenen mehr dabei sein sollten, sind gar keine dabei.
So sehe ich es auch. Ja. Also dieser Lite-Gedanke, den kann ich jetzt nicht mittragen, weil sich Apple dann auch irgendwo Verkaufszahlen kaputt macht letztendlich. Weil es gibt, denke ich, dann viele Leute, ach ja, die reichen mir ja, ich gucke mir gar nicht erst die Pro-Modelle an oder die anderen Modelle. Genau. Die tun das, was sie sollen, sind kabellos, lasse ich. Also ich glaube, da würde sich Apple einen ganz großen Markt abschneiden, ist meine Meinung.
Naja, die würden eher hingehen, gar keine mitliefern und du kannst ja dann welche kaufen. Ja,
ja, oder vielleicht kriegst du einen kleinen Rabatt, dass du sagst, okay, wer sich jetzt ein neues iPhone kauft, der kriegt Rabatt, was weiß ich, $25 auf, auf AirPods Pro oder den normalen AirPods, dass es dann da einen kleinen
Bonuskärtchen gibt. Oder du machst es so ähnlich wie mit AppleCare, dass du sagst, okay, du hast jetzt ein iPhone gekauft, innerhalb der nächsten 2, 3, 4 Wochen kannst du dir nochmal, wenn du willst, AirPods kaufen.
Zum reduzierten Preis.
Genau, zu einem Vorzugspreis 99 statt 129 oder so. Ja.
Und ich glaube, da würde sich Apple einen besseren Gefallen mit tun, als da jetzt AirPods Lite auf den Markt zu schmeißen.
Naja, vor allem ist das auch nochmal, denke ich, nochmal so ein Verkaufs- oder könnte so ein Verkaufsding sein, wenn du wirklich sagst, nicht oder den Zeitraum entsprechend länger, es müssen ja keine 4 Wochen sein, 2 Wochen reichen ja im Prinzip schon aus, ja, dass du sagst, okay, du musst jetzt nicht im Laden direkt mitnehmen oder direkt online mitbestellen, um den Preis zu kriegen, sondern du hast nochmal 2 Wochen Zeit. Und das funktioniert dabei, oder hat in der Vergangenheit mit AppleCare gut funktioniert. Mhm. Ja, dass du wirklich dann das auch nochmal nachträglich einfach mitshoppen kannst, könnte man, wie gesagt, eventuell da auch machen. Das muss ja noch nicht mal 50 Euro sein. Ja. Das, da würden ja wahrscheinlich 20 oder 30 schon ausreichen.
Ja, oder man macht es prozentual, dass man so und so viel Prozent Rabatt bekommt, damit es gerecht ist, wenn jetzt einer sich die Pro-Modelle aussucht oder einer die normalen Modelle, dass man sagt, es gibt jetzt 20% Rabatt oder was, oder 10%, 15%, anyway, ist ja auch egal.
Ja, wahrscheinlich eher sowas um die 10.
Ja, und dann schließen wir das Thema, denke ich, mit WatchOS ab. WatchOS 7 war auch so ein Thema, wo ich ein bisschen weniger mit der Aufmerksamkeit dabei war, muss ich sagen. Wir haben halt die Möglichkeit, Watchfaces zu teilen. Das heißt, welches Watchface ich gerade konfiguriert habe.
Ja, tja. Toll.
Es gibt Leute, die wollen das unbedingt wissen, ne, was man da so hat.
Ja, aber es ist jetzt keine Hammer-Funktion, ja, wie was mit Widgets, okay, für andere ist Widgets jetzt auch keine Hammer-Funktion, ja, auf dem iPhone oder auf dem iPad, aber das, mir hat so ein bisschen was, das einfach gefehlt bei WatchOS. Mhm. Genauso mit den Komplikationen, wo sie nochmal gezeigt haben, ja, okay, Sleep-Tracking ist nochmal so ein Ding.
Ja, aber bevor wir zum Sleep Tracking gehen, sollten wir vielleicht nochmal kurz das andere kurz abschließen. Da sind wir in der Reihenfolge drin. Jo. Tanzen als Trainingsmethode. Da hat sich derjenige auch so ein bisschen.
Macht Sinn. Also Sinn. Es gibt mehr Leute, die tanzen, als man sich vorstellen will, aber ja, als man sich vorstellen kann. Ja, ich bin auch immer überrascht, wenn ich bei mir im Bekanntenkreis höre oder dann erfahren habe, wer noch Tanzkurse oder regelmäßig zum Tanzen geht. Also nicht jetzt irgendwie mal irgendwann in die Disco oder so, sondern wirklich halt tanzen, ja. Mhm. Okay, warum dann nicht auch als Trainingsmethode
fürs Training? Ja, ist ja auch ein anerkannter Sport, davon mal ganz abgesehen.
Ja, Schach ist auch Sport.
Ja. Gut, dann gibt es eine Handwascherkennung. Das ist, denke ich, auch der aktuellen Situation geschuldet, dass wir die wiederfinden. Das heißt, aufgrund der charakteristischen Handwaschbewegung erkennt die Apple Watch dann, derjenige wäscht sich wahrscheinlich die Hände und macht keine Trockenübungen, sondern macht das wirklich mit Wasser und zählt dann auch einen Countdown runter. Und wenn man dann durch ist, gibt es dann auch irgendwie einen Applaus oder eine akustische Signalisierung. Ich denke, das ist ein Gimmick, das sie da eingebaut haben, was aufgrund der Sensorik, die sich ableiten lässt, ist es einfach möglich, dass das die Apple Watch so abbilden kann und dann bauen wir das mal ein.
Ich denke mal gerade jetzt, gerade zur Zeit Corona, Hände waschen, richtig waschen, desinfizieren etc., ist das durchaus eine Sache, kann man machen, kann man, warum auch nicht, mach's rein. Das ist jetzt nicht viel Aufwand, beziehungsweise nimmt keinen Platz weg, in dem Gerät. Von daher mach's doch rein. Und wenn man mal überlegt, wie viel Leute sich gerade bei diesen 20 Sekunden doch in der Zeit verschätzen.
Ja. Das ist länger, als man denkt.
Ja, das ist genauso, wie man sagt, hier 2 Minuten Zähne putzen. Ja, das kann wirklich lange werden, wenn man es nicht gewohnt ist.
3 Minuten, sagt man sogar.
Oder 3 Minuten. Ja, siehst du?
3 Minuten.
Ja, siehst du schon.
Auf der Frage. Das kann ganz lange sein.
Das kann lange sein, wenn man es wirklich nicht gewohnt ist, ja, und das schon immer so gemacht hat im Prinzip, ist das eine lange Zeit. Und genauso Hände waschen, ja, wie schnell, klar, sagt man, okay, nach jedem Toilettengang oder so, ja, wäscht die Hände, aber ja, wie lange machst du das dann? Wenn man es wirklich mal reflektiert, ja. Deswegen ist so ein Hilfsmittel, denke ich mal, nicht verkehrt, um das jemanden einfach bewusst zu machen. Okay, du hast zwar jetzt hier Hände, bist du gerade am Waschen, aber, ja, guck mal, ja, du hast erst 7 Sekunden, ja.
Ja.
Also, so ist es. Ist als Reminder, denke ich mal, schon nicht verkehrt.
Ja, 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 auf jeden Fall. Mhm. Ja, und dann kommen wir zum Sleep Tracking. Du hast das ja schon angesprochen. Mhm. Das ist ja auch, finde ich, so eine Funktion, die sich sehr viele schon seit Existieren der Apple Watch gewünscht haben, und es war ja immer wieder in der Gerüchteküche, und jetzt ist es endlich da. Ich frage mich nur, wie soll das vernünftig funktionieren mit dem Akkumanagement? Also das heißt, ich muss sie ja logischerweise nachts tragen. Muss ich sie morgens im Endeffekt ja nochmal aufladen, damit ich über den Tag komme. Das ist ja auch so eine Sache.
Wobei ich damit jetzt kein Problem hätte, weil spätestens dann, wenn ich unter der Dusche stehe, habe ich keine Uhr an. Es gibt Leute, die tragen sie nonstop, ja, das sollen sie auch gerne machen. Ja, für mich ist es kein Thema. In der Zeit, wo ich in der Dusche bin, kann ich das Ding auf den Ladepuck legen, ja, und die ist geladen, bis ich fertig bin.
Ja, ja, das ist richtig. Aber
also für meinen Ablauf passt das.
Es müssen sich wahrscheinlich einige Leute umstellen, um das dementsprechend realisieren zu können mit dem Sleep Tracking.
Wenn du sagst, du hast die im Bett nicht an und hast sie in der Zeit geladen, dann macht doch die Schlaf und dann ist das auch wieder ein anderer Rhythmus, den du hast, ja. Was jetzt nicht nur Schlafrhythmus, sondern den Laderhythmus für deine Uhr, wenn die nachts normalerweise aufgeladen wird, klar. Ja, wenn du hast sie jetzt am Handgelenk, dann kannst du nicht laden. Ja, aber es ist eh die Frage, würdest du dir dann fürs Schlaftracken eh die Uhr anziehen? Ja.
Ja.
Wenn du sie nicht eh vielleicht nachts anhast. Ja, oder gewohnt bist, die auch, wie gesagt, beim Schlafen zu tragen. Ich schätze, okay, wie gesagt, zum Tracken ausprobieren mal ja, aber eigentlich will ich nichts nachts noch tragen, ja.
Das ist auch eine Gewohnheitsfrage, ob man das kann oder nicht.
Ja,
das ist so. Ja, aber ich glaube, das waren so die wichtigsten Features zum Thema WatchOS, die mir jetzt aufgefallen sind. Und ich glaube, jetzt sind wir eigentlich auch am Ende der Sendung angekommen. Und ich denke, wir haben so das, was uns bis jetzt über den Weg gelaufen ist an Informationen und das, was wir so mitgenommen haben, ganz gut wiedergegeben. Und wie so oft ist es ja auch so, dass die weiteren Tage, Wochen noch viele, viele, viele Neuigkeiten bringen. Ja,
die gerade die Betas für iPhone und iPad sind ja jetzt quasi erst seit gestern für die Entwickler verfügbar. Da muss man wirklich mal gucken, was halt jetzt die Tage, gerade auch an den Sachen, die halt auf der Keynote nicht angesprochen wurden, was da halt jetzt so quasi noch ans Tageslicht alles kommt. Nächsten Monat soll ja auch die öffentliche Beta starten. Mhm. Da denke ich mal, werde ich zumindest mal auf dem iPad das auch machen. Wie gesagt, das iPad, also mein iPad Air 2 wird ja noch unterstützt von iOS 14. Da werde ich, denke ich mal, die Beta auch installieren, um mir das mal auf dem iPad anzugucken. Gerade auch, wie vernünftig wird sie laufen. Ja, ich werde dann auch einen kompletten frischen Installation machen und nicht irgendwie noch auf Backup gehen. Von daher, das wird schon alles passen. Ja. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen. iPhone muss ich mal abwarten. Je nachdem, was man so hört, wie stabil die dann auch laufen wird, die öffentliche Beta. Da hatten wir ja mit 12 eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. 13 war, glaube ich, ein bisschen wonky, was man so gehört hat.
Ja, ja.
Von daher mal gucken, wie jetzt iOS 14 dann sein wird. Sollte da die Berichte ganz gut sein, denke ich mal, werde ich es auf dem iPhone auch ausprobieren. Aber das muss man abwarten. Wie gesagt, iPad definitiv. Ja, das ist ja im Prinzip auch kein Gerät, von dem ich so in Anführungszeichen abhängig bin, ja, wie das iPhone. Ja, da kann ich das ja drauf, ja, ob das dann und wie es funktioniert, ist dann da eigentlich eher so zweitrangig, ja.
Ja. Ja. Gut, und der aufmerksame Hörer wird gemerkt haben, dass wir zwei wichtige Dinge nicht angesprochen haben. Die werden wir dann in der nächsten Folge ansprechen. Wir machen das wie gehabt, wie wir das in der Vergangenheit auch schon gemacht haben. Wir teilen die WWDC wieder in zwei Teile auf, weil einfach die beiden Themen, sprich Apple Silicon und Big Sur, so viel Platz wegnehmen würden, dass wir die heute nicht mehr vernünftig abbilden können, was den Zeitfaktor angeht. Und ich glaube, die werden die nächste Sendung komplett füllen, diese beiden Themen.
Ich spekuliere ja auch drauf, dass man zu diesem Entwickler-Kit, den es zum Apple Silicon geben wird, auch noch mal ein bisschen was hören wird. Ab dieser Woche sollen sie ausgeliefert werden, die ersten. Mhm. Klar stehen die Entwickler unter einer NDA, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass man da was hören wird, zeitnah. Und das wäre natürlich schon so ein Ding, ja, was man dann, wie gesagt, nochmal so ein, zwei Tage jetzt dann hat, um mal zu gucken, was aus der Ecke einfach kommt, um dann auch nochmal drüber reden zu können beim nächsten Mal, ja.
Ja, und ich glaube auch gerade dieses Thema rund um die Umstellung auf die Apple Silicon Geschichte, das ist auch ein Thema, was sich extrem noch in den nächsten Wochen, Monaten
herauskristallisieren
wird.
Ich bin nochmal gespannt, ob man nochmal was hört von Microsoft und auch gerade von Adobe. Ja? Mhm. Von den zweien, ob man da nochmal was jetzt hört über Pressemitteilungen etc. die nächsten Tage, dass aus der Ecke nochmal was kommt. Und natürlich schon die ganzen anderen Entwickler. Mhm. Die jetzt die nächsten Wochen dann einfach sagen, hier, we are ready, ja.
Ja. Ich meine, wir können halt froh sein, dass Apple schon mal Erfahrung damit gesammelt hat, wie man diesen Umstieg vollzieht.
Ja, haben sie ja auch ganz klar angesprochen. Ja, auch gerade Rosetta 2, ja, beziehungsweise sie hatten ja Virtualisierung und Linux angesprochen. Mhm. Aber wie gesagt, da sprechen wir das nächste Mal drüber.
Ja, klar, sonst nehmen wir schon zu viel raus. Mhm. Aber wie gesagt, auch gerade, dass sie mit Linux da hantiert haben, das war auch für mich sehr beruhigend, das war so eine Art Zugeständnis für diese Pro-Geschichte und auch irgendwie so für mich vom Gefühl her, okay, wir machen jetzt unser System jetzt doch nicht so dicht. Es gab ja viele Befürchtungen hingehend, dass man jetzt sagt, okay, man macht jetzt nur noch Mac App Store, Apps only aus dem Mac App Store. Aber wo dann Linux aufgetaucht ist und angeführt worden ist als
Visualisierung. Ja, kein Wort zur Virtualisierung von Windows.
Ja. Nee, das nicht. Ich habe eben gesagt, Virtualisierung.
Virtualisierung, aber wie gesagt, da haben sie es nur von Linux gehabt, ja.
Ja, das ist richtig, ja. Mhm. Da wird man auch sehen, wie es aussehen soll. Ich glaube, Parallels hat schon angekündigt, da was zu machen. Da habe ich vorhin nur eine Überschrift gelesen, die mir da über den Weg gelaufen ist. Da muss ich nochmal mich reinlesen.
Ja, Parallels hatten sie auch gezeigt in Bezug auf Linux, ja.
Hm. Aber ich glaube, sie hatten auch jetzt in Bezug auf Windows was angekündigt. Ich habe aber nur eine Headline gelesen, keine Ahnung. Ja. Gut. Das werden wir dann nächste Woche in Ruhe nochmal auseinandernehmen.
Jawohl.
Und ich glaube, das wird genau nochmal so lange dauern, wie die heutige Folge auch. Da
könnte sein, ja.
Wird Redebedarf sein. Mhm. Gut. Aufgrund dessen würde ich jetzt sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, würde ich jetzt sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Jawohl. Okay, bis dann.
Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.